gehört, Armin und Gordon sind wieder da.
Wer ist das?
Kennst du die nicht vom Kinderanästhesie-Talk?
Ich hab ihn davon gehört.
Armin und Gordon.
Wo sind denn Armin und Gordon?
Wo sind Armin und Gordon?
Meinst du echt? Die musst du doch kennen. Ach, die waren so lange nicht da.
Ich kenne die nicht.
Also, ich glaube, die waren in den Ferien vielleicht oder so.
Wo sind die denn? Ich weiß nicht.
Ich glaube, die machen Pause. Lang nichts mehr von denen gehört. Die sonnen sich bestimmt noch.
Armin und Gordon, wo seid ihr?
Mein Papa erzählt immer davon und hört auch
echt
von
denen. Ist der nicht Arzt oder so?
Ja.
Ah, stimmt. Ja.
Gewiss. Die waren noch in der Sommerpause.
So. Ach so, Sommerpause.
Ach so, Sommerpause.
Hallo und herzlich willkommen zum Kinderanästhesie-Talk-Podcast mit Armin und Gordon. Wir haben heute den 23. September 2023 und das ist unsere 18. Folge. Mir gegenüber sitzt kein geringerer als Gordon. Hallo Gordon.
Hallo Armin.
Zur kleinen Erinnerung, wer ist eigentlich Gordon? Gordon ist Facharzt für Anästhesiologie und tätig als Oberarzt für Kinderanästhesiologie in Berlin.
Und mir gegenüber sitzt Armin Sableski. Armin Sableski ist Facharzt für Anästhesie mit europäischem Diplom und spezieller Intensivmedizin, also er ist vollkommen überqualifiziert für diesen Kram, den wir hier machen. Und er arbeitet in Kiel.
Jawohl, Currywurst trifft Sprotte.
Genau.
Habe ich dir schon erzählt, dass ich genauso mich auch beworben habe in Kiel? Ich bin ja von Berlin nach Kiel gezogen. Da habe ich mein Vorstellungsgespräch oder beziehungsweise im Anschreiben geschrieben, ich möchte gerne von Currywurst zu Sprotte mich weiterentwickeln.
Du hast suggeriert, dass du eine Currywurst bist?
Ja, ich habe ja in Berlin gewohnt, da bin ich automatisch eine Currywurst, ist doch so.
Okay, ich hätte auch ein Döner sein können.
Nee, Currywurst ist schon mehr.
Mehr Berlin? Ja? Weiß ich gar nicht. Ja. Ich glaube, der Döner ist sogar in Berlin erfunden worden.
Das mag sein. Mhm. Aber lass uns lieber über Kinderanästhesie reden, davon haben wir mehr Ahnung.
Behaupten wir jedenfalls.
Genau. Worüber reden wir heute, Gordon? Heute hast du unsere Folge Perioperative Flüssigkeitstherapie bei Kindern.
Genau, wir zerpflücken die namensgleiche S1-Leitlinie oder auch die sogenannte Sümpelmann-Leitlinie gemeinsam mit dem Autor Professor Robert Sümpelmann. Wir sprechen über Infusionslösungen, über Blutgasanalysen und wiederholen etwas Herz-Kreislauf-Physiologie.
Ja, das war ein super spannendes Interview, was wir aufgezeichnet haben und ich hoffe, es freut euch genauso, das dann zu hören, wie es uns Spaß gemacht hat, es aufzunehmen.
Ja, wir hatten ja vor allen Dingen Energie, weil wir ein bisschen Pause gemacht haben, sind jetzt zurück aus der Sommerpause. Armin, was hast du gemacht in der Pause? Hast du dich gut erholt?
Ja, tatsächlich schon. Ich hatte ja Elternzeit, wir waren auch verreist, das war wunderschön. Ja, habe natürlich auch ein bisschen gearbeitet und dann noch mal ein bisschen Urlaub gehabt. Also ich kann mich nicht beklagen, Familienzeit war auf jeden Fall da.
Das ist sehr gut, dazu ist ja Elternzeit auch gedacht, nicht wahr?
Ja.
Familienzeit.
Genau.
Ihr habt dich ein bisschen beneidet, darum muss ich sagen.
Ja, aber du warst ja auch in einem schönen Urlaub.
Ja, genau. Wir waren in Kroatien mit dem Wohnwagen, der erste Wohnwagenurlaub. Das war echt ein Erlebnis. 3 Tage Roadtrip hin und 3 Tage zurück mit Übernachtung auf Campingplätzen. Die Kinder haben es geliebt. Es war wirklich echt ein Abenteuer. Und die Zeit da war auch schön. Kann man nur wärmstens empfehlen, im wahrsten Sinne des Wortes.
Siehst du, da sieht man, was für einen großen Einfluss unser Podcast hat. Hättest du das Interview mit Ehrenfried Schindler nicht geführt, welches wir übrigens wärmstens empfehlen können, nochmal nachzuhören, hättest du vielleicht gar keinen Wohnwagen gekauft. Oder vielleicht war das der Trigger, dass du das dann auch gemacht hast.
Wir hatten uns damals schon damit beschäftigt tatsächlich. Und als Ehrenfried dann so auch nach den Aufzeichnungen von seinen Wohnwagenurlauben erzählt hat, das war vielleicht echt noch so der
letzte Impuls, oder?
Genau, der letzte Impuls, der vielleicht noch gefehlt hat, jetzt dann zu sagen, so, jetzt machen wir das. Genau.
Herrlich.
Danke, Ehrenfried.
Und nachdem du den Wohnwagen gekauft hast, war mein erster Gedanke, geil, Armin und Gordon gehen auf Tour mit diesem Wohnwagen. Wir bekleben ein richtig großes Logo drauf und fahren irgendwie durch Norddeutschland und machen so eine, was weiß ich, so eine Tour.
Ja, ich weiß nicht. Ich hatte schon mal den Vorschlag, den zu bekleben. Meine Frau fand das nicht so toll, aber das ist auch spackig. Ich wollte hinten drauf Bettungswagen schreiben. Ja. Ich habe mich nicht durchgesetzt damit.
Ja, okay. Also wie man sieht, die Sommerpause hat uns gut getan, ein bisschen Energie zu tanken und andere Ideen nochmal zu haben. Denn es gibt auch ein Leben neben der Kinderanästhesie. Aber jetzt starten wir auch wieder kinderanästhesiologisch durch, denn für den Rest des Jahres haben wir uns einiges vorgenommen, aber dazu dann später im Ausblick nach dem Interview.
Okay, auch diese Folge wurde von der Ärztekammer Schleswig-Holstein CME akkreditiert. Oder ihr könnt natürlich auch alternativ 90 Fortbildungsminuten beantragen, wenn ihr jetzt RettungsdienstmitarbeiterInnen seid, aus der Pflege kommt oder aus dem Ausland und dort eine Zeitbescheinigung anreichen müsst, um eure lokalen Punkte zu bekommen. Wie kommt ihr an diese Zertifikate?
Ganz einfach, Gordon. Man geht einfach auf unsere Website www.kinderanästhesie-talk.de, geht auf das Pulldown-Menü CME-Punkte-Fortbildungsstunden. Dort müsst ihr dann die Datenschutzerklärung lesen und akzeptieren, die entsprechende Maske ausfüllen und eure EFN-Nummer eingeben. Und was ist dabei besonders wichtig, Gordon?
Ja, dass ihr eure EFN-Nummer als zusammenhängende Zahl eingebt. Keine Leerzeichen, keine Sternchen, denn bei der Übertragung der EFN auf die Server der Bundesärztekammer fliegen unbekannte, doppelte, falsch eingegebene einfach raus. Das kriegen wir auch nicht als Rückmeldung, die sind einfach weg, tauchen nicht auf. Das heißt, wenn ihr keine Punkte bekommt für eine Folge, dann liegt's mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit daran.
Das Zertifizierungsportal für diese Folge, für die 18. Folge, schließt am 15. Oktober 2023.
Wenn ihr unseren Zertifizierungsservice in Anspruch nehmt, dann denken wir, dass es zum guten Ton gehört, wenn ihr diesen Mehrwert auch in Form einer kleinen Zuwendung honoriert.
Genau, aber das könnt ihr natürlich auch einfach so tun, wenn ihr diesen Podcast schön findet. Denn dieser Podcast funktioniert spendenbasiert und das heißt, unsere laufenden Kosten werden eben dadurch gedeckt. Wir selber sowie unsere Interviewpartner machen das alles nur aus Liebe und wir alle bekommen dafür kein Honorar. Wir sind werbefrei, wir haben kein Firmensponsoring, wir favorisieren gar keine Firma und damit sichern wir, dass unsere Beiträge weiterhin vollkommen inhaltlich unabhängig sind von irgendwelchen Einflüssen.
Und wenn ihr es schafft, dass unsere Einnahmen höher sind als unsere Ausgaben, macht uns das besonders glücklich, denn dann können wir das Geld verwenden, um Projekte zu unterstützen, die uns am Herzen liegen oder die uns unsere InterviewpartnerInnen vorgestellt haben.
In der Vergangenheit haben wir unter anderem schon unterstützt die Klinik-Clowns des UKSH, das Kinderhospiz der Björn-Schulz-Stiftung, Kinderschutzengel e.V.,
die SOS-Kinderdörfer, Hemmayat-Betreuungszentrum für Folter- und Krebsüberlebende, Klammer auf Kinder, Klammer zu. Und auch mit dieser Folge unterstützen wir ein wunderbares Projekt, mehr dazu später.
Super. Und wir wollen uns natürlich bei unseren SpenderInnen bedanken, die seit dem letzten Mal, und das war schon der 17.05., uns unterstützt haben. Das sind wundervolle Menschen, die an uns glauben und unseren Spirit mit aufgenommen haben.
Fangen wir an. Krone Johannes, Alexis, Jan David, Hannes Ulrich,
Katrin, Elisabeth, Gernot, Flavia und Jörg,
Kai, Beate, Annika, Flora und Monika,
Ann-Kathrin, Beatrix, Sascha, Laura, Silke. Und das ist eine ehemalige Kollegin von dir, oder?
Ja, richtig. Ich freue mich immer wieder, wenn ich hier ehemalige Kollegennamen auf den Listen sehe. Auf den EFN-Listen tauchen die häufiger auf, aber hier jetzt zum Beispiel auf der Spendenliste. Sehr, hat mich sehr gefreut. Lea, Tanja, Sandra, Franziska, Carsten,
Elisabeth, Maximilian, Andrea, Matthias, Anne,
Ina, Magnus, Britta, Nina und Nadine,
Theresa, Nadja, Eva, Sarah, Andreas,
Simon, Tim, Anton, Michael, Benedikt,
Heike, Sabine, Frauke, Frank, Julia,
Stefan, Judith, Jaffa, Nadja, Tobias
und Marc. Danke, dass ihr das hier alles möglich macht und dank euch haben wir genug Mittel, andere tolle Projekte, wie schon eben gesagt, zu finanzieren. Vielen, vielen Dank, ihr seid tolle Menschen.
In der letzten Folge haben wir ein Interview geführt mit Frau Dr. Natascha Achiay, Folge 17, Kommunikation mit Kindern in der Medizin, und haben relativ umfassend das aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, dieses doch hochexklusive Thema, bei dem wir alle sicherlich von Natascha etwas lernen konnten. Aber eine Kollegin hat mich dann darauf angesprochen, dass wir einen doch wichtigen Themenbereich gar nicht besprochen haben, und da fiel es mir wie Schuppen vor den Augen, und zwar: Was machen wir mit Kindern oder Eltern mit Sprachbarrieren? Die gibt es ja in verschiedenen Kombinationen. Zum Beispiel alle verstehen und sprechen gar kein Deutsch. Dann gibt es die Konstellation, das Kind spricht Deutsch, die Eltern nicht. Also wenn das Kind hier in der Schule und schon ganz gut integriert ist, aber die Eltern eben noch nicht so lange im Land leben, dann kommt das häufiger vor. Und die dritte Konstellation, die Eltern sprechen Deutsch, das Kind aber nicht. Oder es hat irgendeine andere Barriere, also eine Beeinträchtigung. Beispielsweise ist es blind, ist es taubstumm. Das betrifft ja meistens dann die Cochlea-Implantat-Kinder. Oder autistische Kinder, die eine ganz andere Barriere noch mit an den Tag legen.
Und diese Frage haben wir nochmal dann nachträglich gestellt nach dem Interview. Und da hat sie auch dezidiert geantwortet zu eben diesen drei Gruppen oder drei Konstellationen. Zu der ersten Konstellation hat sie gesagt, dass sie Dolmetscher dazu ruft und mit denen sie dann im selben Wortlaut und im selben Duktus, also diese positiv affirmierte Sprache, übersetzen lässt. Das ist besonders wichtig für sie, dass auch wirklich dann eins zu eins das so übertragen wird an die Dolmetscher und dass die dann bitte auch das genauso sagen. Es ist da besonders wichtig für sie, dass die sehr ausführlich aufklären, dass die zu erwartenden Abläufe erklärt werden, damit dann auch alle ohne Dolmetscher am OP-Tag wissen, was sie erwartet. Ja, das ist ganz wichtig. Genau. Diese Vorbereitung ist eben extrem wichtig und das dauert dann eben auch entsprechend alles länger vielleicht.
Häufig hat man ja gar keinen Zugang mehr an der Schleuse, wenn der Dolmetscher nicht mehr da ist. Ne? So, und ja. Da ist es schon gut, wenn die Eltern das schon mal gehört haben. Und ich musste schmunzeln, als ich das gehört habe, mit wirklich im gleichen Duktus übersetzen. Denn ich hatte neulich eine Familie im Französischen. Mein Französisch ist nicht sehr gut, es war ein Dolmetscher mit dabei. Und ich habe das eben auf Deutsch erklärt, aber ich verstehe etwas Französisch. Ja? Und ich habe wirklich ganz blumig umschrieben, kleine Medikamententankstelle, Betäubungspflaster, damit das Kind das nicht spürt, wenn wir das anlegen. Der Dolmetscher hat so sinngemäß übersetzt. Er wird eine Nadel in den Arm gelegt und dann wird die Maske aufs Gesicht gedrückt. Das ist, glaube ich, genau das, was Natascha meint, ja, genau. Dass der Dolmetscher wirklich im gleichen Duktus wie wir diese Informationen der Familie und dem Kind übersetzt.
Genau. Und das tut doch überhaupt nicht weh.
Ja, die rosa Elefanten, aber dann kann man halt einfach nichts dran machen, ne? Nee. Weil wir sind ja gerade dabei, dieses Wissen für uns zu generieren. Das kannst du nicht vom Dolmetscher erwarten, ne?
Ja, das ist aber spannend. Ich glaube, das ist auch genau der Grund, warum diese Kinder mit der Sprachbarriere eben besonders gefährdet sind für perioperative oder präoperative Angst im OP-Setting. Ah, gut, aber das ist.
Ja, und die haben halt ein höheres Delirrisiko.
Das auch, ja.
Dazu. Also, da passt wieder alles zusammen, ja. Ne? Was wir über Angst gelernt haben bisher.
Gut, zum zweiten Punkt, wenn das Kind Deutsch spricht, aber die Eltern nicht, dann rückt laut Natascha die Körpersprache in den Vordergrund. Je mehr das Kind eingeschränkt ist, also gerade bei so Blinden und Taubstummen, sind die Kinder ja quasi darauf getrimmt, über die körperliche Ebene etwas wahrzunehmen. Und mit ihrer Körpersprache versucht sie, ihre eigene Haltung den Kindern zu vermitteln. Und auf der anderen Seite bezieht sie die Eltern ein, die dann wiederum die Signale der Kinder übersetzen. Die haben ja manchmal so einzelne Laute, die sie von sich geben oder Körperbewegungen. Und das versucht sie dann zu lernen. Sie beobachtet hier viel.
Genau, eine besondere Bedeutung bekommt die Beobachtung bei Kindern aus anderen Kulturkreisen. Da ist sie per se erstmal etwas distanzierter, achtet auf die Bedürftigkeit des Kindes, geht auch darauf ein, aber muss natürlich auch die Eltern im Blick haben, wie sie eben auf mögliche Nähe zum Kind reagieren. Und sie sagt, naja, da muss man dem Ganzen vielleicht was Zeit geben, die Stimmung im Raum spüren, ein Gefühl für die Situation bekommen. Man kann da auch viel aus den Gesichtern der Kinder und Eltern ablesen. Und dann, wenn man irgendwie versteht, wie die Konstellation ist und was erlaubt ist, was Grenzen sind, das dann in die gewünschte Richtung lenken. Mhm. Ja. Dazu gehört echt eine ganze Menge Empathie. Also das ist, glaube ich, die hohe Schule.
Das ist es auf jeden Fall. Zur Körpersprache fällt mir auch rein, also das ist auch nicht jedermanns Sache, ne? Und auch nicht jeder Erwachsene oder Anästhesistin eignet sich auch dafür. Also ich persönlich bin kein Körpersprachenfreund. Das versuche ich nur sehr dosiert einzuwenden. Also bei ganz kleinen Kindern, klar, das ist sehr wichtig, dass man so die Hand auf den Kopf legt, die Kinder so vielleicht mal ja, kuschelig puckt. Aber das kann auch nach hinten losgehen, glaube ich. Ich glaube, das ist dann sehr typenabhängig auch.
Ja, du musst einfach spüren, was das Kind braucht, ne? Möchte ja. Und was es nicht möchte. Ja,
du hast auch bei der letzten Folge, glaube ich, auch diesen Fall berichtet, wo das Kind geschrien hat und wo du es dann extra auf den Arm genommen hast, ne? Weil es genau das war, was das Kind zu dem Moment brauchte. Ich glaube, da würde ich es auch machen, aber so pauschal eben nicht. Aber das ist ja das Schöne, es gibt ja kein richtig oder falsch. Hauptsache, man kriegt das Kind gesund.
Wie gehst du mit autistischen Kindern um?
Ja, das ist eine Schwierigkeit. Also ich rede sehr viel auch mit den Eltern erstmal, was kann ich erwarten, was ist möglich bei dem Kind. Natürlich bin ich jemand, der die großzügig prämediziert. Da geht ja schon das Problem los. Meistens nehmen die den Saft überhaupt nicht an und dann erkläre ich das den Eltern, ja, das wird jetzt schwierig. Also entweder wir erzwingen eine Gabe von Medikamenten, um das Kind zu sedieren, oder wir machen das halt so Stormy Musk Induction, was man ja eigentlich nicht möchte, aber es geht manchmal einfach nicht anders, ne? Das ist halt dann so. Also man muss das mit den Eltern gut besprechen, was jetzt wir versuchen, in welchen Schritten wir uns einer Narkose nähern und welche Eskalationsstufen wir haben. Und wir müssen auch offen darüber reden, dass wir das auch ganz abbrechen, wenn es gar nicht anders geht.
Genau.
Aber manchmal sind die halt dann so, die kennen das nicht anders und die sagen, ja, der schreit immer, egal was wir machen, und wir müssen jetzt durch diese OP durch. Dann sagen wir, alles klar, also es tut mir leid, wenn das Kind jetzt schreien wird, und ich werde das so sanft wie möglich machen, aber dann wird das nun mal so sein, wie sie es vielleicht jetzt auch vermuten oder sehen werden. Und dann kann man es auch nachbesprechen, glaube ich. Und ich glaube, das sind wirklich die schwierigsten Kinder für mein Empfinden. Ich weiß nicht, wie siehst du das denn?
Erfahrungsgemäß mit den besten Eltern. Also die Eltern kennen ja ihr Kind,
ja,
und wissen genau, wie die Kinder auf was reagieren und was geht, was nicht. Und ich spreche halt vorher mal mit den Eltern. Mhm. Und meistens ist es so, dass die Kinder überhaupt gar keine direkte Zuwendung von Fremden wollen.
Ja.
Sondern da gibt es natürlich auch wirklich eine ganze Palette von unterschiedlichen Ausprägungen, ne? Aber so, wenn die schon ein bisschen stärker betroffen sind, dann sind die Eltern eigentlich das Sprachrohr. Und ich vereinbare mit den Eltern eben so ein Vorgehen, so vereinbare Ziele, die wir erreichen wollen. Und die Eltern können dann mit ihren Skills, die sie über die Jahre erworben haben, die Kinder häufig in die Nähe davon bringen, sodass dann wirklich vielleicht nur noch ein kurzes Festhalten für das Legen des Zugangs oder sowas möglich ist. Aber die Kinder, ich habe das ganz häufig erlebt, dass die Eltern die Kinder in eine unglaubliche Compliance gebracht haben, was ich mir nie hätte träumen können. Schwierig ist es immer, wenn eine Betreuung dabei ist, die jetzt die Kinder eben nur aus einer Betreuungseinrichtung oder so kennt. Da ist es dann wirklich echt eine Herausforderung.
Absolut, ja. Okay.
Gut, ich hoffe, diese Fragen haben wir jetzt beantwortet, ausreichend, oder Natascha beantwortet, zu den Sprachbarrieren. Wird langsam Zeit, dass wir uns mal dem heutigen Thema widmen. Das Thema, was wir heute besprechen, ist ein Thema, dem wir uns schon ganz am Anfang unserer Podcast-Reihe gewidmet haben, mit einer Trilogie, wo es um die Basics ging. Und damals haben wir darüber gefachsimpelt, haben uns so an Wissen aus dem Studium und aus Lehrbüchern bedient. Wir haben uns bemüht, einen klinischen Bezug herzustellen. Und wir haben auch aus der sogenannten Simpelmann-Leitlinie zitiert. Und die hast du besonders gefeiert, ich erinnere mich noch, weil du sie so schön pragmatisch fandst.
Ja, sie war schön norddeutsch.
Ja.
Und ich habe von der am meisten gelernt. Also das war für mich so der Eye-Opener, wenn man so möchte. Das ist so die Basis, ne? So, die ist so simpel und so gut und immer schön begründet. Also ich habe die wirklich, das ist eine der praktischsten Leitlinien, die ich kenne.
Und was haben wir uns damals nicht träumen lassen?
Das Interview mit dem Leitlinienautor zu führen.
Ja, oder? Also da hatte ich im Traum nicht dran gedacht, dass wir irgendwann tatsächlich mal mit Robert an einem Tisch sitzen und über seine Leitlinie sprechen.
Ja.
Also es ist natürlich nicht nur seine Leitlinie, das muss man ja fairerweise sagen. Da haben viele, viele mit dran geschrieben, aber er ist schon irgendwie das Aushängeschild.
Das stimmt. Und ich erinnere mich noch gut daran, wann ich das erste Mal mit ihm gesprochen habe. Das war tatsächlich in dieser Elternzeit. Wir waren in Südfrankreich und da rief er mich an. Er hat mich, glaube ich, zurückgerufen, weil ja ich drum gebeten habe, dass wir vielleicht mal mit in Kontakt kommen. Und da rief mich Herr Professor Simpelmann an. Und dann habe ich aber gleich gesagt, so, wir müssen uns duzen. Das ist so bei Kinderanästhesisten. Und das ist mir super unangenehm, dass ich dann gleich so mit der, wie sagt man, mit der Tür ins Wort falle? Nee.
Ins Haus.
Ins Haus falle, genau. Und dann meinte, nee, das können wir so machen, kein Problem und so. Und das fand ich dann auch schon wieder ganz gut. Und dann war das ein sehr nettes und lockeres Gespräch. Und dann haben wir uns erstmal über Frankreich unterhalten, wie toll denn Frankreich ist. Und dann habe ich mich schon besonders auf das Interview gefreut. Ja, und dann war es irgendwann soweit.
Ja, genau. Wer ist Robert Simpelmann? Für alle die ihn nicht kennen, kannst du zwei Sätze zu ihm sagen?
Er kommt aus Hannover.
Medizinische Hochschule Hannover.
Ja. Genau. Er ist einer der Väter der evidenzbasierten Kinderanästhesie, denn er hat mit drei Co-Autoren die 2007 veröffentlichte erste Handelsempfehlung aus dem WACKER erstellt. Sie hieß damals noch perioperative Infusionstherapie bei neugeborenen Säuglingen und Kleinkindern. Und neben ihnen standen auf dem Paper noch Harald Hollenberger, Jürgen Schmidt und Herr Strauß.
Aus Berlin-Buch ehemals, ja, genau. Und das war die erste evidenzbasierte Handlungsempfehlung oder eine der ersten überhaupt in der Kinderanästhesie in Deutschland. Deshalb
kann man sich gar nicht vorstellen.
Vater der evidenzbasierten Medizin. Eigentlich peinlich, dass es 2007 und nicht 1962 gewesen ist, ne?
Mhm.
Genau, seit dem Juni 2016 gibt es dieses Werk als S1-Leitlinie 621 aktualisiert und das ist eine Randnotiz. Ne? Welche Leitlinie wird tatsächlich innerhalb dieser 5 Jahresfrist aktualisiert? Kennst du eine andere?
Nee, ich kenne keine.
Ja. Also,
ich war auch überrascht, dass es diese Aktualisierung gab tatsächlich. Ich hatte dann irgendwie 22 mal reingeschaut und so, hä, was, 21 ist die neue rausgekommen? Also so, ja. Ich habe das gar nicht, das hat mich überholt irgendwie.
zeigt so ein bisschen das Herzblut der Beteiligten. Da waren einige KinderanästhesistInnen mit beteiligt, auch außer Dienst. Da wäre zum Beispiel Professor Kretz, eben Professor Strauß. Und es waren auch Kinderärzte mit involviert. Herr Pape, Herr Brenner.
Schön. Aber lass uns unser Publikum nicht weiter auf die Folter spannen und dieses Interview mit diesem wirklichen Experten an dieser Stelle einblenden. Viel Spaß.
Ja, hallo Robert, schön, dass du da bist. Vielen lieben Dank, dass du deine Zeit uns zur Verfügung stellst und unseren Hörerinnen und Hörern. Ja, ich würde sagen, fangen wir gleich an.
So sieht's aus. Wir sind ja jetzt in der Kinderanästhesie und es gibt viele Handlungsempfehlungen und Leitlinien, die auf den ersten Blick mehr als erforderlich sind. Zum Beispiel über den komplikativen Atemweg, über die schwierige Oxygenierung, nicht nur bei Kindern. Und es gibt diese Leitlinie zur perioperativen Infusionstherapie bei Kindern. Und was verleiht gerade diesem Thema eine so große Bedeutung, dass der WACA S2NS1-Leitlinie aufgearbeitet hat?
Ja, die Geschichte, die fing im Grunde an schon vor über 25 Jahren. Also als die Zwillingstürme in New York noch standen zu diesem Zeitpunkt. Und da haben wir im Kinder-OP mit der Grundinfusion hypotone Infusionslösung mit 5% Glucose verwendet und dazu Ringerlaktatlösung für den Korrekturbedarf. Wir haben dann aber gelernt, dass die Kinder perioperativen Stress haben und dann ADH freisetzen, dass das zu einer Retention von Wasser führt. Und wenn in dieser Situation dann größere Mengen von Hypotonlösung in die Kinder infundiert werden, dann kann eine gefährliche Verdünnungshyponatremie entstehen mit der Gefahr von Hirnödem. Da gab es richtig Mortalität. Und deswegen in der ersten Handlungsempfehlung 2006 war das, haben wir die Empfehlung dann geändert von Hypoton mit Glucose 5%. Dieses Glucose 5%, das war im Nachhinein auch perioperativ zu viel, weil die Kinder dann durch den Stress auch Insulinresistenz haben und die haben dann Hyperglykämien bekommen. Und das haben wir dann geändert in Isoton mit Glucose 1%. Da gab es schon Vorlagen aus Nordamerika und Frankreich. Also da haben wir im Grunde Ideen auch aufgenommen. Und wir waren damals noch ziemlich jung und auch blauäugig, weil das Problem war, dass man so eine Lösung auf dem deutschen Markt nicht kaufen konnte. Und wir haben dann einfach beim zuständigen Bundesinstitut 2004 schon einen Antrag auf Standardzulassung gestellt. Und wir dachten damals, die Sache ist vernünftig, das dauert so 1-2 Jahre und dann ist das durch. Aber wie man sich täuschen kann, das dauerte dann über 5 Jahre und da war auch eine Menge Glück dabei, so dass wir dann vorher die Handlungsempfehlung schon veröffentlicht haben und dann empfohlen haben, das selber zu mischen. 2011 haben wir dann ein European Consensus Statement veröffentlicht und damit im Grunde eine Vorlage für die europäische Zulassung geschaffen, die dann 2016 erfolgt ist. Also das scheint ungefähr 5-6 Jahre zu dauern, so ein Zulassungsverfahren. Und das war dann im AWMF-Format, das war im Grunde eine Vorgabe der DGAI. Wir haben dann das einfache konsensusbasierte S1-Format gewählt, weil das letztendlich das einfachste war.
Darf ich gleich schon mal dazwischengrätschen und vielleicht noch einen Schritt zurückgehen? Was war denn die Rationale dahinter, die Grundinfusion mit Hypotonlösung durchzuführen und nur den Korrekturbedarf mit Vollelektrolytlösung?
Und ich hätte noch eine ergänzende Frage. Wie hat man denn überhaupt gemerkt, dass das nicht gut war? Du hast ja gesagt, das hat man dann umgestellt eben, aber was war denn der Trigger, dass man gesagt hat, das ist irgendwie nicht richtig, wie wir es machen?
Das waren im Grunde Ideen, die so aus den 50er Jahren des vorigen Jahrtausends kamen. Das waren zwei Pädiater, Holliday und Sieger hießen die, die letztendlich am Schreibtisch die 4-2-1-Regel abgeleitet haben aus dem Energiebedarf der Kinder. Und die haben dann geschaut, was so Kinder in ihrem Alltag zu sich nehmen, zum Beispiel Frauenmilch oder Kuhmilch. Und das sind ziemlich plasmaisotone Flüssigkeiten, wenn man den Milchzucker damit einrechnet. Wenn die Milch aber dann getrunken ist und der Zucker verstoffwechselt ist, dann ist das, was übrig bleibt, dann Elektrolyten, dann Hypoton. Und daraus haben die dann die Empfehlung abgeleitet, für die Erhaltungsinfusion bei Kindern Hypotone-Lösungen oder die sogenannten pädiatrischen Lösungen zu verwenden. Und das ist dann im Grunde in die Kinderanästhesie dann übernommen worden. Also da gab es viel Auseinandersetzung auch mit den Pädiatern. Die haben damals sehr viel Wert gelegt darauf, dass die Kinder nicht zu viel Natrium über Infusionen da bekommen haben, aus diesen Gründen.
Und wie ist es aufgefallen?
Ja, das war im Grunde eine Entwicklung aus den 90er Jahren. Da war auf einmal Hyponatremie ein großes Thema. Und da gab es einen nordamerikanischen Nephrologen, Arieff hieß der. Der ist im vergangenen Jahr gestorben. Und der hat 1998 dann ein richtungsweisendes Editorial veröffentlicht, was uns damals sehr beeinflusst hat. Da hat er so hochgerechnet, wie viele Menschen in Nordamerika in Zusammenhang mit Hyponatremie und Natriumarminfusion sterben. Und das war eine ganz erschreckende Zahl. Und besonders betroffen davon waren Kinder vor der Pubertät aus verschiedenen Gründen und auch Frauen während der Menstruation, weil die etwas weniger Testosteronkonzentration haben, weniger aktive Natrium-Kalium-Pumpen haben. Und die Kinder, die haben halt ein sehr schnell wachsendes Gehirn, die haben weniger Raumreserven im Kopf und die reagieren deswegen empfindlicher auf Hyponatremie mit Hirnödem und dann eben Hirndruck mit der Gefahr, dass sie da deletäre Verläufe entstehen. Das spielt natürlich nur eine Rolle, wenn es da um große Fälle geht, wo also sehr hohe Infusionsvolumina eine Rolle spielen. Die meisten Kinder haben das ja gut überstanden. Und das Umdenken war im Grunde weg von diesen früheren pädiatrischen Vorstellungen hin zu einer pragmatisch-physiologischen Sichtweise. Wir waren damals gut beraten, haben immer noch Kontakt zu dem Professor Zander aus Mainz, Ordinarius Physiologie. Und die Überlegung war dann, dass man eine Infusionstherapie macht, die sich letztendlich an der Hämostase der Kinder, den physiologischen Milieus in den Kindern orientiert, also dass man dann nicht mehr die Hypotonlösung einsetzt, sondern physiologisch zusammengesetzte Isotonlösung.
Okay, das ist also die Number One Take-Home-Message, gleich hier am Anfang. Wir geben isotone Vollelektrolytlösungen Kindern.
Ja, wir lernen und beachten die Physiologie und behandeln die Kinder so, dass die innere Hämostase, das innere Gleichgewicht der Kinder immer schön stabil ist. Oder wenn es Störungen gibt, dass wir das dann in Richtung normal führen. Das ist im Grunde die Idee, die dahinter steht.
Jetzt ist schon zweimal der Begriff Physiologie gefallen. Es gibt ja durchaus Unterschiede zwischen den verschiedenen Flüssigkeitskompartimenten bei ganz kleinen Kindern und Erwachsenen. Kannst du uns eine kleine Nachhilfestunde in dieser Physiologie geben?
Oh ja, das ist mein Lieblingsthema.
Ja, also wenn das Leben entsteht, also die Samenzelle auf die Eizelle trifft, das ist, glaube ich, früh genug oder soll ich noch früher
anfangen? Das ist ein guter Zeitpunkt.
Dann besteht im Grunde der ganz kleine Föt aus fast 100% Wasser. Und wenn der Mensch dann älter wird, auf die Welt kommt, immer älter wird, dann wird er immer trockener. Also der Lauf des Lebens, der ist im Grunde aus dem Wasser raus hin zur Erde. Und das kann man auch mit bloßen Augen sehen. Also wenn man die Kinder anfasst, dann kann man richtig fühlen, wie prall gefüllt der Extrazellulärraum ist. Und ab einem gewissen Alter ist das dann nicht mehr der Fall und dann werden die Menschen auch faltig, so traurig. So in Maß und Zahl heißt das, wenn die Kinder auf die Welt kommen, der Raum, der für uns zugänglich ist, ist im Wesentlichen der Extrazellulärraum. Dann haben die Neugeborenen einen Extrazellulärraum von ungefähr 40% des Körpergewichtes. Frühgeborene noch mehr, 60%. Und das geht dann im Wesentlichen im ersten Lebensjahr runter auf 20%. Nach dem ersten Lebensjahr sind die Unterschiede dann nicht mehr so groß. Und das ist im Grunde ganz günstig, wenn man sich das auch bei der Klinikarbeit vor Augen führt, weil dann kann man rechnen, wenn man zum Beispiel einen Neugeborenen hat, der 4 Kilo wiegt und ein Extrazellularraum dann von 40% hat, dann sind das 1,6 Liter. Und wenn man dann Kalium von 2 hat, was man auf 5 erholen will, dann wäre das eine Differenz von 3 mal 1,6. Dann muss man dem also knapp 5 Millimol infundieren. Und das ist dann in der Praxis immer zu wenig, weil ja ein Teil davon nach intrazellulär geht. Also das muss man unter Umständen auch nochmal wiederholen. Diese Rechnungen, die sind nützlich, um da so eine Vorstellung zu bekommen, in was für Dimensionen sich da bei den kleinen Kindern bewegen kann. Und das kann man genauso machen für Natriumchlorid oder auch Bicarbonat. Also das ist ganz gut, wenn man das weiß.
Du erklärst die Dinge immer so, dass man sie einfach versteht. Einfache oder komplexe Zusammenhänge einfach zu erklären. Weil diese Rechnung, Elektrolytersatz, da kann man sich ja komplett drin verlieren. Aber das war jetzt ein Kochrezept, oder?
Also wir machen das auch so bei der täglichen Arbeit letztendlich. Für uns ist Kinderanästhesie eine Form von angewandter Physiologie. Und wenn es gut läuft und wenn es nicht so gut läuft, Pathophysiologie.
Hätten wir dir die Chance geboten, noch früher einzusteigen in das Thema, also vor der Samenzelle, wo wärst du dann eingestiegen?
Stopp, wir wollen jugendfrei bleiben, ja?
Also bei mir sind die Kinder aus dem Haus, also für mich fängt das Leben jetzt an.
Ich wollte eigentlich die Tür öffnen für das, was du mir im Vorgespräch gesagt hast mit dem Blitz in der Pfütze.
Ah ja, das ist der ganz frühe Ursprung des Lebens. Da gibt es Theorien, ich habe das zufällig mal gelesen, dass es irgendwo eine kleine Pfütze gegeben hat und die war ein bisschen salzig. Und in diese Pfütze, da hat ein Blitz eingeschlagen und also da ist Energie reingekommen. Und so ist dann im Grunde die ersten organischen Moleküle entstanden. Daraus hat sich dann im Grunde das Leben entwickelt. Die Autoren nannten das so eine Art Ursuppe. Und es gibt ja die Vermutung, dass die Zusammensetzung in dieser Ursuppe, dass es da noch einen Bezug gibt zur Extrazellulärflüssigkeit. Die Kollegen aus Süddeutschland, die glauben natürlich, dass das bei ihnen passiert ist. Aber ich fahre jetzt im September dahin und kann sagen, dass die oberbayerischen Seen, das ist Süßwasser, aber die Extrazellulärflüssigkeit, die ist ja leicht salzig. Deswegen vermute ich das, dass das doch im Bereich der Ostsee oder Nordsee passiert ist, zum Beispiel in der Nähe von Kiel.
Ja, spannende Theorie. Ich weiß gar nicht, wie man auf sowas kommt, aber charmant auf jeden Fall. Wann ist denn eigentlich ein Kind normovolem? Welche Parameter benutzen wir denn, um das zu messen? Ich meine, ich würde mir am liebsten immer so eine Tankanzeige auf der Stirn eines Kindes wünschen, wie so eine, ne, das ist leer und voll und dazwischen ist Euvolem, aber wie machen wir das in der Praxis?
Ja, also die Wünsche kenne ich dazu noch, eine Schnittstelle mit ZVK-Arterie, zwei dicke Zugänge und Atemweg. Aber leider ist das in der täglichen Routine nicht so. Das, was das Wichtigste für die Kinder ist, das ist Perfusion, Perfusion, Perfusion. Und die können die nur machen, wenn die ein gutes Blutvolumen haben. Und beide Parameter, die können wir direkt nicht messen, leider. Da sind wir auf indirekte Parameter angewiesen, was bei uns in den letzten Jahren zunehmend wichtig ist, dass wenn die Kinder kommen zum Kinder-OP, dass wir die nach den Nüchternzeiten fragen. Und wenn die dann 12, 14 Stunden nüchtern sind, nicht getrunken haben, was ja eigentlich nicht vorkommen sollte, dann kann man gleich davon ausgehen, dass die dann schon ein präoperatives Defizit haben. Das zweite ist dann, dass man die bei der Narkoseeinleitung anfasst. Immer, dann kriegt man auf die Dauer ein Gefühl und kann dann schon einen Eindruck bekommen, ob der Extrazellularraum richtig voll ist oder ob die doch schon eher auf der trockenen Seite sind. Und das Dritte ist, dass man die Perfusion ganz einfach mit der Rekapillarisierung überprüft. Deswegen ist das bei uns eine wichtige Regel intraoperativ, dass man immer ein bisschen Haut sehen kann. Und das sind im Grunde einfache Untersuchungsformen, die man jederzeit und ohne irgendwelchen Aufwand dann durchführen kann. Bei den größeren Eingriffen reicht das natürlich nicht. Da erweitern wir dann das Monitoring mit Adrenalinkanülen, ZVK und zunehmend häufig auch die Nahinfrarot-Spektroskopie. Damit messen wir die regionale zerebrale Sättigung. Die Kinder haben ja im Vergleich zu den Erwachsenen so traurig ein viel größeres Gehirn, was einen viel größeren Anteil vom Sauerstoffverbrauch dann benötigt. Und das ist im Grunde das Organ, auf das wir am besten aufpassen müssen. Und wenn wir das überwachen können und sehen, dass das ausreichend perfundiert ist, dann ist es auch ziemlich wahrscheinlich, dass die Gesamtperfusion und als Voraussetzung dafür das Gesamtblutvolumen gar nicht so schlecht ist.
Wie hängen denn da die Perfusion und die Sauerstoffextraktion miteinander zusammen? Also wir messen ja bei NIRS nicht direkt die Perfusion, sondern wir sehen ja nur das Sauerstoffangebot bzw. die Extraktion.
Ja, also das ist im Grunde eine regionale zerebrale Sättigung. Da ist so ein kleiner Keil von 15 Millimeter, der dann in das Gehirn reingeht. Deswegen funktioniert das auch bei Kindern mit den kürzeren Distanzen fast besser als bei Erwachsenen. Und in diesem Keil, da ist sowohl arterielles, aber überwiegend venöses Blut drin, sodass in meiner Vorstellung die regionale zerebrale Sättigung im Grunde eine zerebralvenöse Sättigung ist, ähnlich wie die zentralvenöse Sättigung für den Gesamtorganismus. Mir sind da Untersuchungen bekannt am Kinderherzkatheterlabor in Nordamerika. Die haben eine jugularvenöse Sättigung verglichen mit einer regionalen zerebralen Sättigung mit NIRS und da gab es so eine ganz gute Übereinstimmung.
Okay, das wäre schon ein bisschen tiefer eingestiegen in das Monitoring. Aber die Kernaussage des Anfangs deines Plädoyers war ja eigentlich, die Normovolemie ist eine klinische Diagnose.
Die normalen Kinder, die kommen mit einem normalen Blutvolumen an, denen geht's ja gut, wenn die jetzt nicht vorher kritisch krank sind. Und dann müssen wir im Grunde versuchen, diesen Zustand zu halten.
Und wo testest du die Rekap-Zeit? Wie machst du das ganz praktisch?
Ja, also jetzt bei der letzten Leitlinie, da haben die Pädiater gesagt, das macht man am besten zentral an der Stirn, am Kopf, da kommt man ja auch gut dran. Und wir machen das, vorher haben wir das auch oft dann so an den Fingerchen gemacht, dass man sich dann eine Hand dann rauslegt und dann zwischendurch gucken kann unter den Fingernägeln, ob das schnell wiederkommt. Also aus meiner Sicht geht da beides gut, wenn jetzt die Gesamtperfusion da an den Händen eingeschränkt ist, ist vielleicht das an der Stirn ein bisschen besser, aber aus unserer Erfahrung funktioniert das beides ganz gut.
Das erste Zertifizierungspasswort lautet 6769. Ich wiederhole, 6769. Ja, wir lagern oft die Arme an, deshalb habe ich immer nur die Stirn und ich weiß, wie die Chirurgin mich mal gefragt hat, warum ich denn dauernd auf dem Kind so rumdrücke. Ich so, naja, weil ich das untersuchen möchte. Also, na gut, ich finde die Stirn auch toll.
Also, wir haben ein normovolemes Kind im Idealfall. Und wenn wir aber vor der Einleitung feststellen, dass es eine verlängerte Rekap-Zeit hat, dann empfiehlt es sich ja nicht, in die Situation eine Vollnarkose einzuleiten. Wie machst du das praktisch? Wie ermittelst du den vermeintlichen Flüssigkeitsbedarf? Kannst du uns ein Kochrezept an die Hand geben, mit dem wir so eine Hypovolemie in einen Bereich bringen, in dem wir sicher eine Narkose einleiten können?
Ja, sicher ist, dass nicht sicher ist, ne? Aber wir gehen da so vor. Also oft sind das dann chronisch kranke Kinder, die lange nüchtern sind und oft trinken die dann auch nicht mehr so viel, wenn es denen nicht so gut geht und essen die nicht so viel. Und wenn wir da zum Beispiel so eine Nüchternzeit wissen und dass sie 12, 14 Stunden nichts getrunken haben, dann kann man sich das leicht ausrechnen. Dann ist das Nüchterndefizit der Erhaltungsbedarf mal die Nüchternzeit. Also wenn wir da einen Säugling haben, der 10 Kilo wiegt, der hätte dann nach der 4-2-1-Regel 40 Milliliter pro Stunde Erhaltungsbedarf. Und wenn der 12 Stunden nichts getrunken hat, dann sind das 480 Milliliter. Also dann kann man dem fast einen halben Liter dann in Rechnung stellen, nicht sofort geben. Also die müssen das natürlich auch alles abnehmen können. Aber dann fangen wir im Grunde an, sobald wir dann Venenzugang haben, dass wir da schon mal ein, zwei Bolus 10 Milliliter pro Kilogramm Vollelektrolytlösung, also balancierte Vollelektrolytlösung vorlegen. Das zweite ist, wenn dann Kinder, die zum Beispiel Ilios haben oder so, wo man Gewicht weiß, wenn die gesund waren und dann ein aktuelles Gewicht hat, dann kann man davon ausgehen, dass die Gewichtsdifferenz, dass das auch Flüssigkeitsdefizit ist. Aber letztendlich ist man sich da nie so ganz sicher. Wir machen das dann so, wenn das Kinder sind, die in kritischem Zustand sind, die holen wir dann wach in den OP rein, machen dann im wachen Zustand auch einen Nierssensor an den Kopf. Dann wissen wir die Ausgangssituation, wenn alles noch so einigermaßen stabil ist, geben denen dann vielleicht erstmal etwas Ketamin, um die zu sedieren, machen dann unser Monitoring dran und dann fangen wir langsam mit der Narkose an und lassen unter Umständen dann auch Katecholamine schon etwas vorlaufen und in der Vorstellung, dass man Veränderungen dann schnell reagiert und auf Sicht die dann schnell korrigieren kann. Die Situation, die haben wir gar nicht selten und diese Vorgehensweise, die funktioniert ganz gut.
Und sind diese Infusionslösungen, die ihr zum Korrigieren verwendet, sind die auch glukosehaltig oder sind das reine Vollelektrolytlösungen?
Ja, also ein wichtiger Punkt ist, dass die kleinen Kinder, die haben schon größere Flüssigkeitsvolumina als die Erwachsene, aber die Zusammensetzung der Extrazellulärflüssigkeit, die ist immer gleich. Und wenn man da so genauer drüber nachdenkt, das muss im Grunde auch so sein, weil wenn sich die Eizelle in der Gebärmutter einnistet, dann ist das ja im Grunde ein Extrazellulärraum von einem Erwachsenen. Und da muss sich dann dieser kleine Organismus mit den Verhältnissen, die er da vorfindet, arrangieren. Also wenn es darum geht, Extrazellulärraum aufzufüllen, dann nehmen wir eine balancierte Vollelektrolytlösung, die möglichst genauso zusammengesetzt ist wie Plasmaflüssigkeit. Und weil die bei Kindern und Erwachsenen nicht verschieden ist, kann man da im Grunde die gleichen Lösungen nehmen wie im Erwachsenenbereich. Wenn man da die Vollelektrolytlösung mit Glukosezusatz nehmen würde, dann besteht die Gefahr, dass man dann eine Hyperglykämie macht, weil das dann schon größere Mengen sind, die dann ja auch in kurzer Zeit, man gibt das schnell. Das machen wir eigentlich nur dann, wenn die Kinder gleichzeitig auch wenig Glukose haben, so zu Anfang. Aber der Standard ist, dass wir dann erstmal den Extrazellulärraum auffüllen. Der muss voll sein. Und wenn das nicht hilft, wäre der nächste Schritt dann künstliches Kolloid.
Aber trotzdem ist es so, dass wir keine 100% passende Infusionslösung bisher haben. Also wir kommen eher immer nur annäherungsweise an das Optimum. Woran liegt das?
Ja, also das heißt Gesetz der Elektroneutralität. Also die Summe der Kationen und die Summe der Anionen, die muss immer gleich sein. In den Menschen und auch in den Infusionslösungen. Weil sonst würden aus den Menschen Batterien und die würden anfangen zu leuchten. Das tun sie ja nicht. Ne? So, im Plasma ist es so, wenn man eine Blutgasanalyse macht, dann sind da mehr Kationen, also positiv geladene Teilchen drin, die sich messen lassen, als Anionen. Die wichtigsten Anionen, das ist ja Chlorid und Bicarbonat und da gibt's eine kleine Differenz. Das ist die Anionenlücke. Und die Anionenlücke, die wird normalerweise repräsentiert durch die negativen Ladungen der Plasmaproteine. Die kann aufgehen, zum Beispiel, wenn sich andere Anionen da breit machen, Laktat oder Ketonkörper, dann reguliert der Körper Chlorid und Bicarbonat runter, weil er immer die Elektroneutralität halten muss. Und das Gleiche muss man auch in der Infusionslösung machen, nur so traurig, da kann man keine negativen Ladungen der Plasmaproteine reintun. Und die muss man dann irgendwie ausgleichen. Und da gehen die Hersteller unterschiedliche Wege. Da gibt es welche, die machen dann die Gesamtosmolarität ein bisschen runter, also das Natrium runter. Andere, die machen mehr Chlorid rein oder mehr Bicarbonatvorstufe. Das sind ja auch Anionen. In der Summe spielt das aber nicht so eine große Rolle. Das geht da um wenige Millimol pro Liter rauf und runter. Und das können die Kinder jedenfalls bei moderaten Infusionsvolumina schon ganz gut kompensieren. Also die Infusionslösung, die haben unterschiedliche Kompromisse da. In der Summe sind die aber eigentlich, wenn es volle Elektrolytlösungen sind mit Bicarbonatvorstufen, alle ganz gut brauchbar.
Was sind denn Bicarbonatvorstufen?
Ja, die klassische Bicarbonatvorstufe, das ist Laktat. Das ist auch eine ganz interessante Geschichte. Das geht zurück auf einen nordamerikanischen Pädiater. Und die hatten in den 30er Jahren des letzten Jahrtausends, war die Hygiene in den großen Städten in Nordamerika nicht so gut. Und die Kinder, die hatten da häufig Gastroenteritis. Und wenn die da schwere Dehydratation kriegten, dann hatte das richtig Mortalität im Bereich von 20-30%. Und da wurde dann die Infusionstherapie zunehmend wichtig. Das waren blitzgescheite Leute, die wussten damals schon, dass zum Beispiel Kochsalz oder Ringerlösung zu Infusionsazidosen führt. Und deswegen haben die da erstmal Bicarbonat reingetan. Das hat aber nicht gut funktioniert, weil wenn das sterilisiert wird, das wurde ja früher viel mit Wärme gemacht, oder wenn das gelagert wird, dann wird das instabil. Passiert im Grunde das Gleiche wie mit einer Flasche Mineralwasser in der Sonne. Und deswegen haben die so einen Trick angewandt. Die haben statt Bicarbonat Laktat reingetan. Das ist natürlich kein Puffer, das ist ein häufiger Irrtum, sondern das ist ein Anion. Das ist aber in der Flasche stabil. Und wenn das in die Kinder infundiert wird, dann wird das in der Leber metabolisiert als Anion, nimmt dann ein H-Plus-Ion mit aus der Extrazellulärflüssigkeit, über bleibt dann ein Hydroxylion und das wird über die Carboanhydrase-Reaktion zu Bicarbonat transformiert. Also das ist im Grunde ein ganz geschicktes Spiel über Bande, indirekte Bicarbonatfreisetzung im Organismus durch Laktatinfusion. Und früher dachten die, dass 27 Millimol pro Liter Bicarbonat normal war. Deswegen haben die da 27 Millimol Laktat reingetan und jetzt sind das inzwischen aber 24 Millimol Bicarbonat, die normal sein sollen.
Aber wir benutzen ja nicht oft Laktat in Infusionslösungen. Acetat hat sich ja auch durchgesetzt. Der Mechanismus ist aber der gleiche, oder?
Ja, ist im Prinzip das Laktat, das wird halt in der Leber metabolisiert. Und als ich angefangen habe an der MAH, da gibt es viel Leberchirurgie, Lebertransplantation, da wussten die das noch nicht so richtig. Und da haben die Patienten in der anhepatischen Phase, die haben durchaus da in einzelnen Fällen Ringerlaktat bekommen. Und da ist dann eine gewaltige Laktatazidose dann entstanden. Und deswegen ist der aktuelle Trend, da Acetat zu nehmen. Der Vorteil vom Acetat ist, dass das nicht in der Leber metabolisiert wird, sondern im Grunde jede Zelle, die Citratzyklus kann, also auch die große Muskulatur überall, die kann Acetat metabolisieren. Dabei wird Bicarbonat freigesetzt. Das braucht weniger Sauerstoff als beim Laktat und auch geht viel schneller. Und auch unsere Blutgasoxymetriesysteme werden da nicht beeinflusst. Da wollen wir das Laktat messen, was die Kinder machen und nicht das, was wir da per Infusion eingefüllt haben. Und deswegen hat sich eigentlich weltweit inzwischen das Acetat als Bicarbonat-Vorstufe durchgesetzt. Manchmal auch in Kombination mit Malat. Das machen auch einige. Malat, das ist zweiwertig. Da kann man dann also ein bisschen negative Ladung einsparen. Und das wird etwas langsamer metabolisiert. Also das hat eine Retardwirkung. Und im GFP, das kann man auch im Hinterkopf haben, da ist das Citrat, das ist sogar dreiwertig. Also da macht ein Mol, drei Mol Bicarbonat. Deswegen haben Gefrierplasma-Konzentrate auch eine sehr starke alkalisierende Wirkung.
Jetzt stecken wir mittendrin in einem Facharzt-Repetitorium Infusionslösung. Dazu, um das abzuschließen, noch eine Frage. Wenn man auf diese Infusionsflaschen schaut, dann steht da drauf theoretische Osmolarität und reale Osmolarität, zwei unterschiedliche Werte. Was ist der Unterschied?
Ja, die theoretische Osmolarität in den Infusionslösungen, das ist ganz einfach die Summe der enthaltenen osmotisch aktiven Bestandteile. Also zum Beispiel bei der Kochsalzlösung, da ist 154 Millimol pro Liter Natrium drin und die gleiche Menge Chlorid. Und 154 plus 154, das sind 308 Milliosmol pro Liter. Das ist dann die theoretische Osmolarität in der Infusionslösung. Wenn man diese Infusionslösung infundiert in das Kind, dann ist es so, dass ein Teil der enthaltenen osmotisch aktiven Bestandteile an negativ geladene Plasmamembranen und auch Plasmaproteine gebunden werden. Und dann ist das ist dann nicht mehr osmotisch aktiv. Deswegen gibt es da einen osmotischen Koeffizienten. Das ist, glaube ich, 0,926. Also ungefähr 8% kann man da abziehen. Und dazu kommt dann noch die Umrechnung von Liter auf Kilogramm Wasser. Das ist beim Plasma sinnvoll, weil das ja nicht reines Wasser ist, sondern auch andere Bestandteile hat. Und das ist auch temperaturunabhängig. Also um diese komplexe Sache auf einen einfachen Punkt zu bringen, man muss die Infusionslösung etwas höher einstellen, wie isotone Kochsalzlösung auf 308 Milliosmol pro Liter, um in vivo dann eine physiologische Osmolalität im Plasma zu erzeugen. Und das sind 288 Milliosmol pro Kilogramm Wasser. Und rausgefunden hat das, das ist wenig bekannt, ein Biochemiker aus den Niederlanden im 19. Jahrhundert, der hieß Hartog Jakob Hamburger. Und der hat eine ganz einfache Sache gemacht. Der hat so Verdünnungsreihen gemacht mit Erythrozyten und unterschiedlichen Kochsalzkonzentrationen und hat dann herausgefunden, dass sich die Größe bei einer 0,9-prozentigen Lösung nicht ändert. Also dass das die Konzentration ist, die wirklich plasmaisoton ist. Der hat nur einen Fehler gemacht, der hat vergessen, das zu veröffentlichen. Und deswegen wird er inzwischen der vergessene Vater der isotonen Kochsalzlösung genannt.
Okay, super. Jetzt gehen wir mal wieder weg von der Theorie in die Praxis, würde ich vorschlagen. Und in der Handlungsempfehlung habt ihr eine Empfehlung, die sagt, dass die Anfangsinfusionsrate 10 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht pro Stunde sein soll. Und im weiteren Verlauf sollen wir uns an den tatsächlichen Bedarf anpassen. Wieso 10 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde? Wie kommt das zustande?
Naja, das war im Grunde so. In den 90er Jahren sollte man die Erhaltungsinfusion nach der 4-2-1-Regel ausrechnen. Dann noch ein präoperatives Defizit. Dann noch ein Korrekturbedarf. Da gab es so ein einfaches Berry-Schema. Und dazu kam dann noch Blutverlust. Und das kam mir für einen einfachen Menschen doch alles ein bisschen kompliziert vor. Und wir haben dann gedacht, dass wir dann erstmal mit einer einfachen Infusionsrate gewissermaßen aus dem Hafen rausfahren. Das sind 10 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde. Und da ist dann der Erhaltungsbedarf mit drin und auch zum Teil ein präoperatives Defizit. Und danach fahren wir dann auf Sicht. Dann kriegen die Kinder halt das, was sie brauchen. Für diese Kinderinfusionslösung mit Glucose 1% haben wir dann verschiedene Sicherheitsstudien gemacht. Und da vielleicht nicht ganz zufällig dann festgestellt, dass die im Median genau diese Infusionsrate dann bekommen haben, sowohl die Neugeborenen als auch die etwas größeren Kleinkinder. Und das ist eine rein pragmatische Vorgehensweise, die sich da inzwischen, glaube ich, bei wirklich Tausenden von Fällen bewährt hat.
Super.
Und das ist aus meiner Sicht, wenn man so eine einfache Strategie hat, das ist einfacher für die jungen Kollegen, die können sich auch nicht so leicht verrechnen. Und auch die Generation 60 plus, die kommt damit auch noch ganz gut zurecht.
Robert, vielen Dank an dieser Stelle für diese Leitlinie. Das ist, glaube ich, das Beste an der Leitlinie, dass sie so pragmatisch ist und so eine einfache Lösung gibt. Also das habe ich sehr an der Leitlinie geschätzt. Und wenn ich Ausbildung mache bei jungen Assistenten, frage ich die auch immer, wie starten wir die Infusion? Und dann kommt immer erstmal die Antwort nach der 4-2-1-Regel. Und leider kommt nicht die einfache Antwort, 10 Milliliter pro Kilogramm pro Stunde. Aber welchen Stellenwert hatten diese 4-2-1-Regel eigentlich noch?
Darf ich einmal zwischengrätschen
Ja.
und vielleicht einen Schritt zurückgehen? Du sagtest ja gerade, wir fahren dann auf Sicht und das ist ja ein wesentliches Element dieser Fahrt auf Sicht, diese 4-2-1-Regel. Wo kommt diese 4-2-1-Regel her?
Ja, das waren diese beiden Pädiater, Holliday und Ziegler. Das waren kluge Leute, aber 50er Jahre des vergangenen Jahrtausends, da war so in der Kindermedizin noch nicht so schrecklich viel los. Und die sind deswegen rein theoretisch vorgegangen. Die haben den Energiebedarf von Kindern abgeschätzt. Das waren für Kinder im ersten 10 Kilogramm 100 Kilokalorien am Tag für 24 Stunden. Und diese 100 Kilokalorien geteilt durch 24 kommt 4 Kilokalorien pro Stunde raus, die ein Kind bis 10 Kilogramm braucht. Und die haben dann, das ist wieder Physiologie, festgestellt, dass für die Metabolisierung von einer Kilokalorie 1 Milliliter Wasser nötig ist. Das waren so Diagramme, die die gemacht haben. Das kann man sich heute noch angucken. Und für die zweiten 10 Kilogramm von 10 bis 20 ist das dann die Hälfte. Mit dem Größerwerden sinkt ja die Stoffwechselrate und über 20 Kilo dann noch einmal die Hälfte. Und so entstand dann im Grunde die 421-Regel. Regel, die ja jahrzehntelang für die Berechnung der Haltungsinfusion verwendet worden ist. Für Kinder, die nicht im OP sind, auf den Kinderstationen, wird das immer noch häufig gemacht. Das funktioniert auch. Und wir verwenden das, wie gesagt, für die Berechnung vom präoperativen Nüchterndefizit, um da so eine Dimension zu bekommen. Und auch für die postoperative Infusionstherapie, wenn die Kinder nicht trinken dürfen, dann wird die bei uns auch noch verwendet. Also die ist jetzt nicht komplett Geschichte.
Ja, super, dass du nochmal betonst, wofür die eigentlich da ist. Einfach, wie du schon gesagt hast, um das präoperative Defizit zu berechnen. Und um postoperativ weiterzumachen, aber was intraoperativ passiert, das muss ich ja klinisch beurteilen. Ich muss das Kind anfassen, PPV ansehen, die Herzfrequenz beurteilen, den Blutdruckverlauf, das SCO2 und so weiter und so fort. Und daran steuere ich zusammen mit dem OP-Verlauf, also dem intraoperativen chirurgischen Verlauf, meine Infusionstherapie. Ist das so richtig?
Genau so ist das. Ne? Das war früher so, dass wir da oft, dann haben wir klein-klein gerechnet und die Infusionsraten oft auf Kommastellen eingestellt, aber haben nicht den Blick auf den Fall so richtig gehabt. Und das ist besser, wenn man versucht, herauszubekommen, wie viel die Kinder wirklich brauchen. Im Nachhinein, bei den ganz großen Fällen, haben wir früher in den 90er Jahren häufig zu wenig infundiert, dass wir den tatsächlichen Blutverlust und die tatsächlichen Verluste unterschätzt haben. Und seitdem wir einfacher unser Monitoring erweitern konnten und besser messen konnten, wie es den Kindern wirklich geht, sind wir da wesentlich näher daran gekommen, die Infusionstherapie im Verbund mit der Kreislauftherapie, das ist ja das Zweite, zu steuern.
Meinst du damit jetzt Arterie und ZVK insbesondere und NIRS, wie du es vorhin gesagt hast, oder noch was anderes mit dem erweiterten Monitoring?
Ja, also eine der wichtigsten Untersuchungsmethoden für mich ist die Blutgasoximetrie. Also wenn wir ein ZVK haben, dann nehmen wir zum Beispiel die Gase immer zentralvenös. Die Arterien lassen wir, wenn es eben geht, in Ruhe, weil die sind empfindlich. Und wenn man da ständig Blutgase abzieht, dann geht das erstmal nicht so gut und danach geben die auch nicht mehr so ein gutes Signal. Und wenn man die den ganzen Tag in Ruhe lässt, dann funktionieren die wunderbar. Und das zentralvenöse Blut, das ist ja im Grunde das, was von den peripheren Organen und Geweben kommt. Und darin kann man dann sehen, wie viel der Organismus an dem Sauerstoff ausgeschöpft hat. Die ist normalerweise bei den Kindern genauso wie bei den Erwachsenen über 70%, in Narkose auch oft über 80%. Aber wenn die unter 60% geht, dann muss man dann schon etwas tun. Bei Kindern mit Herzfehlern, zyanotischen Vizien, da muss man die Differenz zu der Systemsättigung dann nehmen. Die sollte halt kleiner sein als 40%. Und dann hat man einen sehr schnellen Parameter, der auch schnell auf Therapien reagiert. Und das Zweite, das ist halt die Basisabweichung und die Laktatkonzentration. Das sind aber Parameter, die wesentlich langsamer reagieren. Und wir machen das dann so, wenn wir das Kind dann also fertig verrohrt haben, wie das bei uns heißt, dann machen wir Blutgasanalyse, das ist dann die Baseline. Und dann machen wir das jede Stunde, wiederholen wir das, dass man dann so ein regelmäßiges Gitter hat. Und dann suchen wir nach Trends. Und wenn die dann die Basenabweichung -1, -3, -4, -5 ist, dann ist das für sich genommen alles nicht schlimm. Aber die Richtung stimmt nicht. Und da müssen wir überlegen, woran das liegt. Hat er nicht genug Substrat, macht der Ketonkörper oder will er mehr Gewebeperfusion haben? Das ist die Vorgehensweise.
Also je kleiner der Patient und je größer die OP, desto häufiger würdest du eine BGA zentralvenös machen. Aber so normale OP in Hannover, einmal pro Stunde auf jeden Fall.
Bei den Kleinen machen wir das nicht. Dann machen wir das eher so, wenn wir einen Zugang legen, dann kommt da ein Tropfen Blut raus, den nehmen wir in der Kapillaren auf. Und dann, wenn dann alles in Ordnung ist, dann freuen wir uns. Und wenn da irgendwo eine Baustelle ist, dann versuchen wir das dann zu reparieren.
Schön.
Das heißt, Baustelle reparieren, in der Hypovolemie auch mal einen Volumenbolus geben.
Ja, aber in der Blutgasanalyse geht es dann eher knappe Glukosekonzentration, niedrige Basenabweichung. Also das ist wichtig in den Blutgasanalysen, das zu differenzieren. Also wir schauen da zuerst auf die Basenabweichung, wenn er sauer ist. Der nächste Blick geht dann auf die Chloridkonzentration und die Anionlücke. Es ist halt die Frage, ob das eine hyperchloämische oder hypochloämische Azidose ist. Die Hypo Chloremische, also mit zu viel Chlorid. Das ist häufig Plasmaprotein, Dilution, die Anionlücke wird klein. Das ist dann, da kann man nicht so viel dran machen. Wenn die Anionlücke raufgeht, dann ist die Frage, ist das schlechte Gewebeperfusion? Und das ist in der klinischen Praxis nur selten der Fall. Also die Laktatkonzentrationen sind niedrig, sondern das sind bei den kleinen Kindern viel häufiger Ketoazidosen. Das haben wir früher nicht so gesehen. Und das ist sehr wichtig, dass man das differenziert, weil die Therapien, die sind ja ganz andere, wenn man das kausal behandeln will. Bei schlechter Gewebeperfusion müssen wir dann das Blutvolumen normalisieren und vielleicht was fürs HZV, Katecholamine geben. Und bei der Ketoazidose, Katabolie, da bringen wir dann die Glucose in hochnormale Bereiche, 5 bis 10 Millimol pro Liter. Und dann sieht man, dass wieder hochaktive Stoffwechsel der Kinder das annimmt und sich die Basenabweichungen dann schnell in Richtung normal bewegen.
Ja, ich habe es auch noch so gelernt. So die Azidose als Ausdruck einer Hypovolemie. Aber heutzutage spuckt dann ja jedes BGA-Gerät auch die Laktatkonzentration aus und Glucose sowieso, sodass die Differentialdiagnose da etwas einfacher fällt. Aber mit meiner Frage habe ich auf eure Empfehlung abgezielt. Also tatsächlich in der manifesten Hypovolemie empfehlt ihr, Volumenboli zu geben. Gibt es da ein Kochrezept und wie oft kann ich das wiederholen?
Ja, also erstmal muss man die Frage beantworten, wie reagiert der Kreislauf auf Volumen. Wir machen das so, wenn wir die Kinder einleiten, wenn das eine große Einleitung ist und wir dann die Zugänge, Arterie und so weiter haben, dass das auf dem Monitor ist, dann drücken wir meistens dann einmal auf den Bauch, auf die Leber und dadurch verschiebt man im Grunde Blutvolumen von intraabdominell nach intrathorakal. Und wenn der kleine Ventrikel das abnehmen kann, dann sieht man, wie dann die Flächen unter den Druckkurven größer werden und hochgehen, dass der also seine Perfusion da steigern kann. Wenn man keine Arterie hat, überhaupt kein Problem, dann gucken wir einfach auf die Kapnographie und wenn sich der Lungenfluss erhöht und die Beatmung konstant bleibt, dann steigt das entidale CO2 so ein bisschen an. Und wenn man den Druck dann wegnimmt, dann fällt der venöse Rückfluss so ein bisschen zusammen und dann entsteht so ein Tal. Das heißt nicht, dass der Kreislauf Volumen braucht, sondern das bedeutet, dass wenn man mit dem Kind in eine Situation kommt, wo man den Eindruck hat, jetzt schwächelt der Kreislauf, jetzt muss ich da was tun, dass dann Volumen als erster Schritt die richtige Lösung ist. Und dann nehmen wir in der Regel 1, 2, 3 Mal einen Bolus von 10 Milliliter pro Kilogramm balancierter Vollelektrolytlösung unter der Vorstellung, dass wir dann den Extrazellulärraum schön voll machen und damit zu einem etwas geringeren Anteil auch das Plasmavolumen. Was wir vermeiden wollen, das ist eine Flüssigkeitsüberladung und deswegen sind wir, also Fast Track, das ist ein wichtiges Thema in unserer Kinderklinik und wir wollen, dass sich die Kinder schnell erholen können, auch dass die Intensivbetten schnell wieder frei werden und auf den Normalstationen auch die Betten schnell wieder frei werden. Deswegen versuchen wir, eine Flüssigkeitsüberladung zu vermeiden. Das ist auch ungünstig auf Morbidität und Mortalität, also 3, 4, maximal 5 Boli und dann machen wir schon weiter mit Kolloiden und häufiger als früher auch in Kombination mit niedrig dosierten Katecholaminen. Bei den großen Eingriffen, bei den kleinen braucht man das nicht.
Was genau ist denn an dieser Volumenüberladung so schädlich?
Extrazellulärraum ist im Grunde im Interstitium. Da ist das Wasser nicht in freier Form, sondern das sind so Gelstrukturen, Glykoproteine und so weiter und die können Wasser aufnehmen. Also das ist da gebunden. Und das ist normalerweise, kann das Interstitium auch zusätzliches Wasser aufnehmen. Und der freie Flüssigkeitsdruck im Interstitium, der ist leicht negativ, also dass das so als Wasserpuffer dienen kann. Und wenn man dieses System jetzt mit Wasser überflutet, dann steigt dieser leicht negative Sog im Interstitium, kann man sagen, in den positiven Bereich an, Druckbereich. Und dann steigt das Volumen von freier Flüssigkeit im Interstitium ganz steil an. Das kann das dann halt nicht weglagern. Und das stelle ich mir so ganz mechanisch vor. Dann werden die Kapillaren werden dadurch komprimiert. Also dann wird die Mikrozirkulation wird dann schlechter. Die Diffusionsstrecken werden länger. Der Sauerstoff muss ja durch dieses ganze Wasser dann hin in den Zellen. Und auch die Beweglichkeit der Gewebe, die wird schlechter. Die werden also steifer. Jeder, der ein dickes Knie gehabt hat, der weiß genau, worum es geht. Und das betrifft natürlich das Herz-Kreislauf-System und auch das Gastrointestinalsystem, der ganze Darm und so weiter. Der kann sich nicht mehr so gut bewegen. Und das haben große Studien gezeigt, vor allen Dingen bei Kindern auf der Intensivstation, dass sie nicht nur eine schlechtere Morbidität, sondern sogar eine schlechtere Mortalität haben, wenn die erheblich mit Flüssigkeit überladen sind. Das heißt nicht, dass man die Hypovolemen halten soll. Also das Blutvolumen muss ausreichend sein, damit die einen hohen venösen Rückfluss machen können. Aber das heißt schon, dass man nicht das Interstitium im Grunde ohne Not immer weiter mit Flüssigkeit überladen soll, wie wir das in den 90er Jahren auch in der Traumatologie durchaus gemacht haben. Also das war im Nachhinein nicht so gut. Mhm.
Ja, da spontan fällt mir Natriuminsuffizienz sein bei Anastomosen. Also es ist schon erlaubt, das hast du vorhin, glaube ich, auch so kurz angedeutet, bei so größeren bauchchirurgischen Operationen erstmal natürlich mit Volumen, Boli zu spielen, aber ab einem gewissen Punkt ist es auch völlig legitim, dann Katecholamin-Unterstützung zu nehmen, um einen Perfusionsdruck aufrechtzuerhalten und dann so in einer Hybridverfahren quasi zu arbeiten. Habe ich das richtig verstanden?
Ja, also vielleicht, ich will da jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber ich habe zum Beispiel als Student noch dieses statische Kreislaufmodell nach Frank Starling gelernt. Aber der Kreislauf, der ist nicht statisch, der heißt Kreislauf, weil er im Kreis läuft. Und wie sehr der im Kreis läuft, das hat ein nordamerikanischer Physiologe, Gieten hieß der. Der hat da Versuche an isolierten Hundekreisläufen gemacht. Und der hat herausgefunden, dass im Grunde nicht das Herz das HZV bestimmt, sondern die Intelligenz, die liegt in den peripheren Organen und Geweben. Die haben eine Autoregulation, also die können Perfusion anfordern. Und daraus ergibt sich dann druckpassiv ein venöser Rückfluss. Und dieser venöse Rückfluss, das ist die eigentliche Determinante für das HZV. Und wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, dann muss das auch so sein, weil das Herz, das kann ja nicht ansaugen. Das hat auch nicht irgendwie einen Reservekanister, wo das dann Zufluss draus nehmen kann, sondern das kann nur das weiterpumpen, was es an venösen Rückfluss bekommen hat. Und der Frank-Starling-Mechanismus ist dann wichtig für die Synchronisation des rechten und linken Herzens. Und ob dieser venöse Rückfluss möglich ist, das hängt ganz stark mit dem Blutvolumen zusammen. Der bestimmt im Grunde den Druck im Kreislauf, wenn der steht. Und wenn das Herz anfängt zu pumpen, dann geht der rechte Vorhofdruck runter. Dann entsteht ein druckpassiver venöser Rückfluss. Und der Druckgradient, das sind nur wenige Millimeter Hg. Und deswegen ist der Kreislauf vulnerabel auf der venösen Seite. Und deswegen ist es so wichtig, dass ein gewisses Blutvolumen da ist, weil sonst kann der Kreislauf nicht funktionieren, dann kann der sein HZV nicht machen. Also eine gewisse Normovolemie, das ist immer die Voraussetzung. Aber wenn man auch der ZVD ist im Grunde kein direktes Maß für die Füllung, sondern die Kinder, die gut pumpen können, die machen ihren Ventrikel richtig leer und deswegen ist der rechte Vorhofdruck niedrig und das ist auch gut, weil dadurch der venöse Rückfluss in das Herz viel einfacher ist. Also niedriger ZVD, der ist im Grunde gut. Aber das Volumen muss da sein, sonst kann das Herz sich nicht füllen, kann es nicht auswerfen und dann funktioniert es nicht. Und niedrig dosierte Katecholamine, die helfen natürlich, den Ventrikel so ein bisschen leerer zu machen in meiner Vorstellung, so dass das neue venöse Blut da leichter einfließen kann und dadurch bekommt die Sache dann etwas mehr Schwung und man kann auch vielleicht ein bisschen Volumen sparen.
Und du, damit meinst du ja jetzt explizit Inotropika wahrscheinlich, aber bei so einer großen OP entstehen ja auch Prozesse, die eine Zytokinausschwemmung machen, sodass ja schon zu einem Kapillarleck kommt nach einer gewissen Zeit einer OP. Da kann ich mir schon vorstellen, dass zum Beispiel Noradrenalin auch hilfreich sein kann, um so eine Tonisierung der Gefäße herzustellen. Oder ist meine Vorstellung falsch?
Also
ich sag mal, oder ich nochmal, um das ein bisschen zu untermauern, es ist ja so ein Drang von Anästhesisten, einen normotonen Zustand herzustellen. Und der Zug zum Nordrhein-Rhein ist ja so tief im Hirnstamm bei vielen Anästhesisten angelegt.
In meinem gar nicht. Also ich kenne da verschiedene Studien und da ist jetzt so keine dabei, die jetzt sagt, das Katecholamin ist jetzt besser als das Katecholamin. Und meine Vorstellung im Grunde so abgeleitet aus der Physiologie ist, was für die kleinen Kinder unheimlich wichtig ist, das ist Perfusion. Und die können ihre Perfusion leichter machen, wenn man denen ein bisschen Inotropie gibt. Und dann vielleicht eher sogar eine leichte Vasodilatation. Während die haben ja keinen AVK oder so wie erwachsene ältere Patienten, sondern die brauchen HZV. Und das HZV, das kriegen die mit dem Katecholamin, was die schnell macht. Die haben ja kleine Ventrikel, die können ihr Schlagvolumen schon etwas variieren, aber im Prinzip brauchen die eine hohe Schlagzahl, wie so ein Kleinkraftrad. Also da muss die Frequenz, die kann ruhig 120, 140, 160 sein. Das halten die locker aus. Damit bauen die ihr HZV auf. Und was die nicht vertragen können, das ist ein zu hoher Gefäßwiderstand, weil die kleinen Ventrikel, die sind da noch nicht dazu ausgelegt, da Höchstleistungen zu bringen, wie zum Beispiel das später Jugendliche machen, die Sport machen. Deswegen, wir sind da vielleicht ein bisschen altmodisch, aber den Neonaten, den geben wir durchaus noch Dopamin. Das macht schön schnell, das macht HZV und auch Blutdruck, also alles das, was wir wollen. Das finden auch die Neonatologen gut, sodass wir da keine Schnittstellenprobleme haben. Und wenn wir jetzt kein Dopamin mehr hätten, dann würden wir niedrig dosiert Epinephrin denen geben. Das funktioniert auch sehr gut. Und Noradrenalin, das verwenden wir zum Beispiel, wenn bei Allergie oder Sepsis oder bei schandabhängigen Vizien, wenn wir die Lungenperfusion erhöhen würden oder auch bei Kindern mit Fallot-Tetralogie oder so, wenn wir das im Grunde das HZV zum Systemkreislauf reduzieren wollen und dann mehr davon in den Lungenkreislauf bekommen wollen. Das ist also, wenn man etwas für den Druck und für das HZV tun will, dann ist man mit Dopamin bei kleinen Kindern gut bedient. Und wenn man mit dem HZV zufrieden ist, aber was für den Druck tun will, dann kann man auch Noradrenalin nehmen. Kommt aber jetzt in unserer Kinderklinik, jedenfalls bei den Kinderanästhesisten, vergleichsweise selten vor.
Ja, sehr schön. Also das ist, glaube ich, aber gut, dass du es nochmal hier an dieser Stelle sagst. Und ich glaube, das ist eine Einladung für eine neue Podcast-Folge.
Differenzierte
Ja,
Katecholamintherapie in der Kinderanästhesie.
genau. Freut mich sehr. Das ist, glaube ich, gut.
Also wir brauchen Frequenz, also Chronotropie. Wir brauchen natürlich etwas zu pumpen. Und da bin ich jetzt bei Armins Zytokinen hängen geblieben und Kapillarleck. Wenn wir jetzt tatsächlich etwas Kapillarleck haben und wir mit unserer kristalloiden Infusionslösung vielleicht an unsere Grenzen stoßen, dann haben wir auch andere Medikamente, die wir geben können, wie zum Beispiel kolloide Infusionslösungen. Wie habt ihr euch dazu positioniert? Sind die bei Kindern okay oder eher nicht?
Also da haben wir in den 90er Jahren Albumin- und Plasmaproteinlösungen genommen. Das hat ganz gut funktioniert, aber das ist relativ teuer. Da hatten wir dann vor etwas über 20 Jahren dann Kontakt mit Unternehmensberatern. Auch die haben uns vorgerechnet, wie viel Geld dafür ausgegeben wird.
Habt ihr den Kontakt gesucht oder wurde der vermittelt?
Die kamen zufällig vorbei.
Ah, ja, wieder.
Und haben uns dann vorgerechnet, wie teuer das ist und haben dann auch eine aktuelle Cochrane-Analyse damals aus dem Erwachsenenbereich präsentiert, dass bei Erwachsenen-Intensivpatienten die Mortalität mit Albumin höher ist. Also das sind alles alte Themen. Wir sind dann umgestiegen auf die Drittgenerationsstärke, haben da auch eine große Sicherheitsstudie gemacht. Das hat sehr gut funktioniert auch. Dann kam die randomisierten, kontrollierten Studien, die alle kennen, die dann gezeigt haben, dass HES bei Erwachsenenpatienten mit Sepsis, Verbrennung und so weiter, dann die Morbidität und vor allen Dingen Nierenfunktion ungünstig beeinflusst. Perioperativ für die Kinder spielte das aus unserer Sicht keine Rolle. Aber inzwischen ist das absehbar, dass die Hersteller in naher Zukunft keine HES-Präparate mehr auf den Markt geben werden. Und deswegen haben wir vor ein paar Jahren schon umgestellt auf modifizierte flüssige Gelatine. Da haben wir auch eine große Sicherheitsstudie gemacht. Das funktioniert im Grunde gleich gut wie Häs aus meiner Sicht und auch wie Albuminlösung. Das Problem bei der Gelatine bei Erwachsenen ist ja, dass da richtig knallige anaphylaktoide Reaktionen entstehen können. Aber in unserer Kinderklinik haben wir das bisher noch nicht einmal so beobachtet, obwohl die auch auf der Kinderintensivstation häufig verwendet wird. Und auch in unserer Sicherheitsstudie, das waren über 600 Kinder, da hat es keine Probleme mit Allergie gegeben, so dass unser Eindruck ist, dass wir die Gelatine bei Kindern ähnlich effektiv und sicher anwenden können, wie vorher auch die Drittgenerationsstärke.
Gelatine vermisse ich.
Müssen wir da besonders die Blutgerinnung im Blick haben oder ist das in den Volumina kein klinisches Problem?
Also wir haben dazu einen Tierversuch gemacht, Kontrollgruppe, die hatte eine balancierte Vollelektrolytlösung. Und da war das so, dass in so einem moderaten Dosierungsbereich von 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm, da war kein Unterschied zur Kontrollgruppe, also weder bei Häs noch bei Gelatine. Und bei den hohen Dosierungen, das war über 40 Milliliter pro Kilogramm, da hatten die künstlichen Kolloide stärkere Auswirkungen als die Kristalloide. Das war Rotationsthrombelastographie und Thrombozytenfunktion. Interessanterweise kein Unterschied zwischen Drittgenerationsstärke und Gelatine. So dass unsere Vorstellung ist, die künstlichen Kolloide, die stören ja die Fibrinvernetzung, dass das bei den moderaten Dosierungen, also 10 bis 20 Milliliter pro Kilogramm, und das reicht eigentlich bei den großen Eingriffen praktisch immer aus, spielt das im Grunde keine Rolle, da hat das fast keine Nebenwirkungen, aber diese sehr hohen Dosen, das bedeutet zwar nicht gleich, dass es anfängt zu bluten, aber da sind wir doch insgesamt zurückhaltend. Das ist dann auch meistens eine Situation, wo man dann eher dann schon mit Blutprodukten anfängt. Jedenfalls bei uns ist das so.
Gefrierplasma, in welchen Situationen beginnst du das einzusetzen?
Also Gefrierplasma in der Kinderchirurgie oder so, das setzen wir gar nicht ein. Eigentlich, wir haben da einen Thrombelastographen und dann schauen wir, wenn wir hohe Infusionsvolumina verwenden, ob es da zu Anzeichen einer Dilutionskoagulopathie kommt. Und dann, je nachdem, was das Gerät dann anzeigt, da haben wir ein paar jüngere Kollegen, die haben da wirklich Expertise. Dann geben wir den Kindern Fibrinogen oder Prothrombinkomplex in der Regel. Das funktioniert auch sehr gut. In der Kinderherzanästhesie beim Aufwärmen, da machen wir es allerdings so, dass wir dann filtrieren sehr stark und dann noch Gefrierplasma zusetzen, weil das andere Dilutionsgrößenordnungen sind. Und da gehen wir dann davon aus, dass da im Grunde alle Gerinnungsfaktoren mit drin sind. Es gibt auch Zentren, die das ohne GFP machen. Also eigentlich hat das GFP in unserer praktischen Arbeit keine große Bedeutung.
Kannst du noch mal kurz erwähnen, was du meinst mit Filtrieren? Du hast ja gerade von der Kinderkardioanästhesie gesprochen. Was meinst du damit genau? Das wissen vielleicht nicht alle ZuhörerInnen.
Also an der Herz-Lungen-Maschine, da ist ein Hemofilter dran. Und die Kinder werden ja auch abgekühlt häufig. Da verwenden wir dann auch keine Vollelektrolytlösung mit Bicarbonatvorstufen, sondern da haben wir von den Kindernephrologen eine Hämofiltrationslösung. Das sind so zwei Beutelsysteme und in einem Beutelanteil ist dann Bicarbonat drin, also dass wir dann wirklich eine Lösung haben, die fast wie Extrazellulärflüssigkeit zusammengesetzt ist. Und wenn die Kinder, die Operation dann im Grunde fertig ist, die Kinder wieder erwärmt werden, dann fängt der Kardiotechniker an, sehr stark zu hämofiltrieren, unter der Vorstellung, dass er Zytokine, Mediatoren und so weiter dort ausfiltert. Und der Raum, der dann entsteht, den füllt er dann unter anderem auch mit Gefrierplasma. Und das Gefrierplasma hat ja auch eine sehr unphysiologische Zusammensetzung durch die Konservierungslösung und die wäscht er dann auch damit heraus. Und dadurch, dass diese Hämofiltrationslösung physiologisch zusammengesetzt ist, im Grunde wie so eine fast ideale Infusionslösung, führt er dann das innere Milieu der Kinder in Richtung normal. Das haben wir auch veröffentlicht und das funktioniert sehr gut. Das machen wir schon seit vielen Jahren.
Das ist auch spannend. Ich würde behaupten, da haben viele Kardioanästhesie-Zentren unterschiedliche Kochrezepte. Und das ist euer Okay.
Das ist unser Rezept, ja.
Cool. Also, habe ich auch noch nie gehört, aber
klingt plausibel auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Finde ich gut. Die Vorstellung ist halt immer, dass man die Hämostase der Kinder in Richtung normal bringt. Mhm. Früher haben die Kardiotechniker zum Beispiel Ringerlösung genommen und da ist viel zu viel Chlorid drin, keine Bicarbonat-Vorstufe, dann haben sie zusätzlich Bicarbonat gegeben. Das muss man im Grunde alles nicht machen, weil das in physiologischen Mengen in dieser Lösung drin ist und die werden dann immer in Richtung normal geführt dadurch.
Also auch nochmal für mich, wenn du einen kardioanästhesiologischen Eingriff machst bei Kindern, also ich eine Fallot-Korrektur, beginnst du auch mit einer vollen Elektrolytlösung. Du machst kein Plasma von vornherein ran. Ist das richtig?
Nee, für die Infusionstherapie immer das Gleiche. Ne, die kriegen erstmal eine Grundinfusion mit voller Elektrolytlösung Glucose 1.
Ja.
Dann machen wir die Gase. Die sind dann oft, haben sie ein bisschen wenig Zucker und so weiter, Nüchternheit, kranke Kinder.
Mhm.
Das bringen wir dann in Ordnung. Wenn es dann am Bypass ist, machen wir das dann alles ab. Und wenn es dann weggeht vom Bypass, ist Schluss mit Infusionstherapie. Da kriegen die dann im Grunde die Maschine reingefahren. Ja. Und bei den kleinen Kindern, wenn zusätzlich noch was erforderlich ist, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat.
Und fürs Priming-Volumen?
Das Priming-Volumen, das machen die so, dass sie da EK reintun.
Mhm.
Das EK, das ist ja auch sehr unphysiologisch zusammengesetzt. Und das waschen die dann mit der Hämofiltrationslösung,
ja,
sodass sie dann ein Priming haben, was fast vollständig physiologisch zusammengesetzt ist. Ich habe da mal, früher haben wir von EKs oder bevor wir EK bei Kindern gegeben haben, haben wir vorher eine Blutgasanalyse gemacht von dem EK. Das ging früher noch. Heute geht das nicht, weil da kein Barcode ist. Und man ist da erschrocken, wie viel Zucker da drin ist, wie krachend sauer da ist. Ich glaube, da war ein EK dabei, das hatte eine Kaliumkonzentration von 40 Millimol. Also das ist im Grunde zusammengesetzt wie Kardioplegelösung, ja, häufig, wenn das ein bisschen älter ist. Und das waschen wir vorher über den, früher haben wir das mit dem Zellsaver gewaschen, das geht auch. Und jetzt waschen wir das über einen Hämofilter, damit das Priming, das muss möglichst klein sein und das muss möglichst physiologisch zusammengesetzt sein.
Boah, also da merkt man halt wirklich Kunst hinter all dieser Physiologie und der Arbeit, die dahinter steckt. Ne? Okay, aber es war viel zu tief. Kommen wir wieder
zu. Fand ich überhaupt nicht. Ich fand das mega spannend und mega interessant. Auf jemanden, der jetzt keine Kinder-Kardio-Anästhesie im Haus hat. Es ist nicht so mein Bezug und die meisten, die uns hören, werden das auch nicht haben. Aber einfach mal so einen kleinen Exkurs.
Genau.
So von jemandem, der aus dem Nähkästchen plaudert, kann nicht schaden.
Nee. Aber jetzt könnt ihr wieder zuhören und wieder einsteigen. Jetzt könnt ihr wieder aufmerksam sein, wenn ihr gerade ausgestiegen seid.
Robert, du hast vorhin erwähnt, die haben meist ein bisschen wenig Glucose, dann wird die ersetzt in einem Bypass. Das ist so salopp dahergesagt. Ich finde, Glucose zu ersetzen ist anspruchsvoll, sich da nicht zu verrechnen. Ist auch eine heiße Kiste, wenn man sich verrechnet. Ist aber jetzt die Rechnung vielleicht genauso einfach wie deine Kaliumrechnung vom Anfang?
Nee, das geht da nicht, weil die Glucose geht ja sofort in die Zelle rein. Und das machen wir einfach so. Wir haben da einen Zielbereich von 5 bis 10 Millimol pro Liter. Und da wollen wir das reinbringen. Und dann geben wir einfach so viel von unserer Grundinfusion. Also wenn die Zuckerkonzentration knapp ist, da 3,8 oder so, dann erhöhen wir das. Und wichtig vielleicht, also bei den Kindern unter 5 Kilogramm, die haben eine nochmal höhere Stoffwechselrate als die kleinen Kinder. Da erhöhen wir die Glukosekonzentration dann auf 2%. Das kann man ganz einfach machen, indem man in 250 Milliliter Fläschchen 6 Milliliter Glucose 40% reintut. Dann hat man 2%ige Lösung. Und die infundieren wir dann so, dass der Zucker dann zwischen 5 und 10 Millimol pro Liter ist. Und das funktioniert ganz gut und das ist im Grunde auch alles. Wenn die jetzt eine schwere Hypoglykämie haben,
Moment. Ja. Ihr seid in Westdeutschland und ihr macht trotzdem Millimol pro Liter für Glucose?
Ja, das okay. Ist halt Niedersachsen. Ne?
Ja, super. Wir in Norddeutschland, wir benutzen die Milligramm pro Deziliter Einheit, aber nur so, ich hoffe, alle können mit 5 bis 10 was anfangen. Das ist ungefähr, naja, was ist, wird das sein?
Faktor 18
ist 120 das, eben. Ja. Okay, also nur, Entschuldigung, ich konnte mir das gerade nicht verkneifen.
Also bei uns ist das so üblich. Bei dem anderen müsste ich jetzt im Kopf umrechnen.
Also 10 Millimol sind 180 Milligramm. Da bin ich mir sicher, weil das ist ja die molekulare Größe von Glucose.
Ja, also die Vorstellung ist, dass man das in so einen hochnormalen Bereich bringt, damit immer genug Substrat ist, da ist für den hochaktiven Stoffwechsel. Dann haben wir diese seriellen Blutgasanalysen. Also wenn der Zucker klettert, dann fahren wir das runter, einfach mit der Grundinfusion. Und wenn er runtergeht, dann erhöhen wir das. Also die Regel heißt, the trend is your friend. Also man muss in Blutgasanalysen da immer auf die Trends achten.
Und in diesem 250 Milliliter Fläschchen ist voll
Da
Elektrolytlösung.
ist eine Vollelektrolytlösung. Das ist da unsere Kinderinfusionsstandardlösung. Wir hätten damals, mussten wir uns entscheiden, ob wir 1 oder 2% wollten. Also 2 wären nicht gegangen. Und da haben wir uns entschieden für die niedrige Konzentration, weil man ja leicht etwas dazu tun kann, aber man kann da nichts rausnehmen. Und da gibt es eine indische Studie, der hieß, glaube ich, Datta. Der hat das so bei hypotrophen Neugeborenen gemessen, intraoperativ, dass eine 1%ige Lösung, also an den Zuckerkonzentrationen sieht man da gar nicht so viel, aber die fangen doch leicht an zu säuern und haben ein ungünstigeres Verhältnis zwischen Insulin und Glukagon. Also die profitieren davon, ein bisschen mehr Zucker zu bekommen.
Und wie ist so eine Anfangslaufrate?
Immer 10 Milliliter pro Kilo pro Stunde. Also damit fahren wir aus dem Hafen raus für den Kieler und danach fahren wir
Danke.
dann auf Sicht.
Und gibt es auch Situationen, in denen du Glukose getrennt gibst von einer Vollelektrolytlösung?
Ja, also das machen die Neonatologen bei uns. Da kriegen die Neugeborenen eine elektrolytfreie Glukoselösung in den ersten Lebenstagen und zum Flüssigkeitsersatz isotone Kochsalzlösung. Wir haben die konzentrierten Glukoselösungen aus dem Kinder-OP ganz rausgenommen. Da sind schwere Zwischenfälle mit entstanden. Zum Beispiel ein Fall, der mir bekannt ist, das war ein Kind mit einer Lebererkrankung. Die hatte immer zu niedrige Zuckerkonzentration und da musste in der Nacht dann die Zuckerinfusion gewechselt werden im dunklen Zimmer. Und dann hat man sich bei der Einstellung der Infusionspumpe um den Faktor 10 vertan. Und die Folge ist Koma, Krampfanfall, Hirntoddiagnostik. Also das ist fürchterlich. Wir haben das einmal in einem Tierexperiment nachgestellt, haben dort Glukose 40%, eine Überinfusion 100 Milliliter pro Kilo in einer Stunde im Vergleich mit einer Halbelektrolytlösung, im Vergleich zu unserer Isotonlösung mit Glukose 1%. Und was mit der Glukoselösung passiert ist, das war eine extreme Hyperosmolarität. Also das ist nicht Hirnödem und danach fällt dann die Osmolarität steil ab. Und gerade diese starken Veränderungen in der Osmolarität, das vertragen die Hirnzellen nicht und die werden dann, die gehen da komplett kaputt. Und mit der Halbelektrolytlösung war es so, dass da eine Hyperglykämie bis 40 Millimol pro Liter entstanden ist und gleichzeitig eine schwere Hyponatremie. Aber das hat sich ausgeglichen. Also das, worauf es ankommt, das ist die Osmolalität. Deswegen sollte man die sich auch in der Blutgasanalyse ausrechnen lassen, während mit unserer 1%igen Lösung alles prima war. Und aus dem Grund haben wir diese konzentrierten Glukoselösungen ganz aus dem Kinder-OP rausgenommen, dass sie also da physisch gar nicht existent sind und dass nicht zu Fehlinfusionen kommen kann. Wir haben da nur 10 Milliliter Ampullen Glukose 40%. Damit kann eigentlich nicht viel passieren.
Oh, spannend. Mann, ich klebe hier voll an seinen Lippen irgendwie.
Ja, genau so geht's mir auch.
Aber du bist ja noch Fan vom Glukose-Bypass, Gordon. Ich habe es auch von dir gelernt. Ich mache es auch bei ausgewählten OPs, dass ich das trenne, damit ich das einfach besser steuern kann. Also wenn ich so ein kleines Kind habe und je größer die OP, desto eher trenne ich das. Dann mache ich eine G40-Lösung über den Perfusor in den ZVK. Natürlich ist dann auch Voraussetzung, dass ich einen ZVK habe und mache die Grundinfusionslösung auch dann über einen Infusomaten. Und dann mache ich das eben nach der BGA. The trend is your friend.
Ja, gehen viele Wege letztendlich.
Ja.
Wenn es funktioniert, ist das gut, aber man muss die Gefahren
Ja,
kennen.
klar.
Ja.
Die Leitlinie schließt mit dem Kapitel Überwachung der Infusionstherapie. Wir haben viel davon heute schon zur Sprache gebracht. Und deshalb glaube ich, müssen wir uns da gar nicht mehr so hinein vertiefen. Die erste Take-Home-Message, sich einen klinischen Überblick zu verschaffen anhand der Dinge, die du vorhin schon genannt hast. Interessanterweise hast du das Wort Blutdruck, glaube ich, gar nicht gesagt.
Für mich ist der Blutdruck kein Korrelat für Perfusion. Also das Wichtigste für die Kinder, das ist Perfusion. Der Blutdruck, der muss da sein, damit die Autoregulation der Gewebe funktioniert. Das ist wichtig. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann sind das viele, viele Faktoren, die da eine Rolle spielen. Dass, wenn man jetzt einmal denkt, man wäre sein eigenes Hirn, dann macht das Hirn die Perfusion hoch, wenn der Blutdruck in einem bestimmten Bereich ist, den man aus Untersuchungen ganz gut abschätzen kann. Das ist das eine. Das zweite ist, wenn wenig Sauerstoff im Blut ist. Und das dritte, wenn viel Kohlendioxid im Blut ist. Und da sind wir dann im Grunde bei der Beatmung auch jetzt weg von der Infusionstherapie zur Beatmung. Man muss sehen, wenn man eine gute Gewebeperfusion haben will, dass ein Blutdruck da ist, dass die Autoregulation gut funktioniert. Der Kreislauf muss funktionieren, dafür muss genug Volumen sein. Aber es hat auch Vorteile, wenn wir knapp sind mit dem Sauerstoff und auch knapp sind mit der Beatmung. Das ist auch gut, weil wir dadurch den intrathorakalen Druck senken. Dann kann das venöse Blut leichter in den Thorax reinfließen und das ganze System, das funktioniert besser. Und die Anästhesisten, die machen oft genau das Gegenteil. Die beatmen viel, die geben unheimlich viel Sauerstoff und geben sich zufrieden, wenn der Blutdruck dann halbwegs in Ordnung ist. Und bei den kleinen Kindern aus meiner Sicht reicht das nicht aus. Da muss man im Grunde an diesen vielen verschiedenen Stellschrauben drehen.
Das zweite Zertifizierungspasswort lautet 3341. Ich wiederhole 3341. Diese und solche Äußerungen sind der Grund, warum sich das Wissen, was man so sich angeeignet hat in den ersten Jahren, sich in der Kinderanästhesie neu verknüpft und die Dinge sich ganz anders darstellen.
Ja, also als ich angefangen habe als Anästhesist, da war ich auf diese Sättigungstöne konditioniert wie so ein Pavlovscher Hund. Und das ist jetzt nicht so. Die Kinder im Mutterleib, die haben ja eine Sättigung von 60 bis 70%. Also die kommen aus einer physiologisch sauerstoffarmen Umgebung. Und wenn die mal nicht voll sättigen, das ist für so ein Kind überhaupt kein Problem. Wenn es perfundiert ist, das ist das Wichtigste. Wenn es voll gesättigt ist, aber die Perfusion nicht stimmt, das ist ein Riesendrama dann. Und das ist eine ganz wichtige Botschaft aus meiner Sicht, dass man immer im Fokus hat, wenn die mal die Sättigung runter ist auf 80, 70 oder auch 60, das halten die locker aus, solange die eine gute Perfusion haben. Und die wichtigste Voraussetzung dafür ist ein ausreichendes Blutvolumen, was man dann mit Infusion auffüllen kann.
Wie würdest du denn ganz praktisch eine, ich sag jetzt mal, Einleitungshypotension therapieren? Jetzt, um mal so ein Rezept zu geben für junge KollegInnen. Ich denke, das hat ja schon jeder mal beobachtet, dass wenn man ein Kind einleitet, gerade wenn es lange nüchtern vorher war, dass es dann in eine Hypotension kommt. Also, was ist deine Empfehlung für diese jungen KollegInnen und mich?
Wenn das ein ASA1-Kind ist und so weiter, dann geben wir ein bisschen Infusion, ein bisschen Ephedrin und dann ist das repariert. Das ist keine große Schwierigkeit. Wenn ein kritisch krankes Kind kommt, was vielleicht auch schon Zugänge hat, dann geben wir dem Ketamin. Wenn der ein ZVK hat, dann machen wir dann Gase, machen da vorher unser Nies dran, lassen Katecholamine vorlaufen, gucken dann, ob er noch zusätzliches Volumen braucht, also dass wir den erstmal stabilisieren und alles vorgearbeitet haben, bevor wir dann im Grunde dem Narkose machen. Und da haben wir dann auch mit Etomidate, bei kleinen Kindern haben wir auch Untersuchungen gemacht. Das hat praktisch keinen Einfluss auf das HZV, auch bei kleinen Kindern. Wenn man das nur einmal gibt, das funktioniert wunderbar, lässt den Kreislauf völlig in Ruhe, was bei Propofol nicht so der Fall ist. Und auch Ketamin, das halten auch die meisten kreislaufinstabilen Kinder aus. Das sind dann die komplexen Fälle. Die einfachen Fälle lassen sich ganz einfach mit ein bisschen kristalloider Infusionslösung und Ephedrin oder Akrinor, was man gerade hat, reparieren. Die Früh- und Neugeborenen, die also viel stärker auf ihr hohes HZV angewiesen sind, da geben wir fast immer oder sehr häufig von Anfang an niedrig dosiert Dopamin dazu. Dafür braucht man kein ZVK, sondern das kann man auch peripher laufen lassen, wenn das nur ein paar Stunden ist. Dann können wohl kurzzeitig lokale Ischämien da entstehen, aber wie beim in der Traumatologie, wenn man da also eine Blutleere macht, wenn das nur kurze Zeit ist, dann funktioniert das gut. Interessanterweise, wenn es gelingt, hinterher die Kinder wieder zu spontanisieren, dann hat man Wechseldruck im Thorax, dann fließt das Blut da viel leichter ein und dann kann man das alles wieder ausstellen.
Super.
Ein weiteres Argument, dass man die Kinder nicht zu viel beatmet, intraoperativ.
Ja, danke für die sehr ausführliche Antwort. Ich habe eher tatsächlich an die ASA1-Kinder gedacht, aber du hast es ja wirklich toll zusammengefasst. Für alle Fälle, Agrinor ist erlaubt, um eine Normotension nach einer milden Hypotension auszugleichen. Und natürlich sollte man das Grundproblem behandeln, damit die Perfusion gewährleistet ist. Kommen wir nochmal zur Überwachung der Infusionstherapie.
Wir haben über alles schon eigentlich gesprochen, ne? Wir haben über die klinischen Parameter gesprochen, um das zu beurteilen. Wir haben auch über Blutgasanalysen gesprochen. Wir haben über SPV und PPV und PI und PVE gesprochen, die ganzen furchtbaren Abkürzungen. Wir haben über den ZVD gesprochen. Ja, wir haben sozusagen rausgearbeitet, dass ein niedriger ZVD auch ein Zeichen dafür sein kann, dass der rechte Ventrikel das Volumen des Angebotenen gut abnimmt.
So gut funktioniert, ja. Genau. Ja.
Und nicht, dass das Kind zwangsläufig hypovoläm ist. Wie sieht's mit der Pulskonturanalyse aus? Bringt uns die weiter bei Kindern?
Also da haben wir gerade ein Gerät in der Erprobung. Das zeigt etwas an, aber soweit mir bekannt ist, ist das für Kinder nicht ausreichend validiert. Wir kommen eigentlich mit diesen indirekten Zeichen, vor allen Dingen mit der ZVS, ganz gut aus. Und wenn man jeden Tag so auf den Monitor guckt, dann sieht man an diesen Druckkurven, wenn da also eine schöne Fläche ist, das Integral unter Druckkurve, das ist ja proportional zum Schlagvolumen, wenn das also eine schöne Fläche darunter ist, dann kann man davon ausgehen, dass der gut auswirft. Und wenn das nur so spitze Zacken sind, dann ist das Schlagvolumen nicht so gut. Das Beste ist wohl, wenn man Echokardiographie richtig gut kann oder auch Flussgeschwindigkeiten in der Aorta, da kann man sehr viel mitmachen. Ich habe das nicht gelernt, das war im Grunde alles nach meiner Zeit, bin da deutlich auf dem zweiten Bildungsweg. Aber was ich sehe, was die jungen Leute da machen, da steckt, glaube ich, sehr viel Potenzial da drin.
Wie sieht es mit der Urinausscheidung aus? Also das ist keine persönliche Frage jetzt, lässt die sich irgendwie als Surrogatparameter verwerten?
Ja, da war also früher die Regel, wenn die Niere läuft, ist der Kreislauf in Ordnung. Und wir haben da sogar manchmal dann ein bisschen Furosemid gegeben. Aber dann haben wir gelernt, wie gesagt, dass intraoperativ die Kinder ADA freisetzen. Da geht die Diurese dann regelhaft runter. Der Organismus ist da im Grunde da in so einem Fluchtmodus und da ist Wasserausscheidung da nicht angesagt. Eine Rolle spielen da auch viel ja die minimalinvasive Chirurgie. Wenn es da ein Pneumoperitoneum gibt, das verringert die Nierenperfusion und da geht die Ausscheidung runter. Das ist nicht schlimm, das führt nicht zu Nierenschäden, sondern nach der Operation normalisiert sich das relativ schnell wieder. Im Gegenteil, wenn man dann immer weiter infundiert, bis die Niere dann anfängt zu laufen, dann macht man mehr oder weniger zwangsläufig eine Flüssigkeitsüberladung. Also dass, wenn die Niere intraoperativ mal nicht so viel ausscheidet, das nehmen wir heute viel eher hin als früher.
Die Verknüpfung Kind schaltet nicht aus, braucht Volumen, ist falsch.
Das ist vorbei, ja. Das sind auch, weil wir viel bessere andere Parameter haben.
Was sagst du eigentlich zur Beurteilung von der Fontanelle? Also Stand der Fontanelle ist ja auch immer so ein Volumenparameter.
Ja, also das müsste man eigentlich jetzt einen Neonatologen fragen. In meiner Vorstellung ist, wenn die also eingefallen ist, dann ist da schon eine sehr schwere Dehydratation. Im Normalfall ist das hat man Kinder und handelt dort, gibt Infusionen und da ist an der Fontanelle noch nicht viel zu sehen.
Ich glaube, dann sind wir ganz gut durch. Abschließend können wir vielleicht noch ganz kurz über die Praxis der Durchführung der Flüssigkeitstherapie plaudern. Perfusoren, Infusomaten, freilaufend, Durchflussbegrenzer. Wovon machst du abhängig, wie du das umsetzt?
Also wir sind da natürlich technisch ganz gut ausgestattet. Wir haben 4 Kinderarbeitsplätze Und da ist an jedem Arbeitsplatz eine Infusionspumpe und drei Perfusaspritzenpumpen. Und am Kinderherzanästhesiologischen Arbeitsplatz sind sechs Perfusaspritzenpumpen. Und wir lassen die Grundinfusion, lassen wir immer über einen Infusomaten laufen. Bluttransfusionen übrigens auch. Und wenn wir Bolus geben, dann kann man das über so eine Bolusfunktion machen. So hat man das alles recht gut unter Kontrolle. In den Leitlinien haben wir geschrieben, dass man Infusionspumpen bis zum ersten Lebensjahr, also im Säuglingsalter, nehmen sollte. Darüber hinaus sollte man auf jeden Fall 250 Milliliter Flaschen nehmen. Wenn die jetzt in so ein Kind älter als ein Jahr reinläuft, da passiert überhaupt nichts. Also da hat man eine große Sicherheit. Also 500 oder gar 1000 Milliliter Flaschen, das sollte man nicht nehmen. Die Durchflussbegrenzer oder Büretten, das hatten wir in den 90er Jahren vereinzelt, aber das setzen wir schon lange nicht mehr ein. Aber wenn man das machen möchte, dann ist da auch nichts dagegen zu sagen. Der Trend bei den kleinen Eingriffen ist eher ein anderer. Wenn die Nüchternzeiten kurz sind und die Kinder älter sind als 4 Wochen und das ein Eingriff ist, wo es nicht blutet, dass man dann gar keine Infusionstherapie mehr macht. Da haben wir gerade eine große multizentrische Studie gemacht, die KIND-Studie, die ist gerade in Pädiatric Anesthesia im Review. Und da konnten wir bei über 400 Kindern zeigen, dass das gar nicht nötig ist. Da ist nur in einem Fall ein Kind dabei gewesen mit einer Hypoglykämie und auch arterielle Hypotensionen, die sind ganz selten aufgetreten. Also die paar Milliliter, die dann in einer halben Stunde oder in einer Dreiviertelstunde infundiert werden, die kann man dann auch weglassen, wenn die Kinder vorher noch liberal trinken dürfen und auch hinterher wieder schnell was zu trinken kriegen.
Wann dürfen Sie denn wieder trinken bei euch?
Ja, wenn die im Aufwachraum sind, das war immer schon so, dann dürfen die trinken, wenn die wach sind und das gerne möchten, dann sind das ja oft nur wenige Schlucke. Die Säuglinge, die dürfen dann auch gestillt werden oder Milch trinken, außer wenn die Kinderchirurgen da Bedenken haben. Das sind meistens dann Darmanastomosen, da warten die dann bis zum ersten, zweiten, dritten Tag. Und der aktuelle Trend ist jetzt seit ein paar Jahren, dass es Wassereis gibt im Aufwachraum. Das nehmen die sehr gerne, die Kinder. Ich war da erst so ein bisschen dagegen, aber das finden die super. Der Favorit aktuell ist Cola-Geschmack und Kirsche. Und ich sage auch immer, wenn das Kind ein Wassereis essen kann, dann kann es dann auch verlegt werden. Weil wir haben da oft Platzprobleme und wenn die ein Wassereis bekommen, dann bleiben die auch ganz gerne mal.
Ja, bei uns ist das Lieblingswassereis Cola Korn, aber das liegt wahrscheinlich an Norddeutschland. Ja.
Wir hatten ein bisschen Schwierigkeiten mit der Wassereis-Einführung, weil wir haben damit angefangen und echt am Tag 1 haben alle Kinder, die es bekommen haben, gekotzt. Und seitdem sind die Schwestern natürlich, das war ein schlechter Start, höchst skeptisch und kritisch und es ist wirklich viel Mühe und Geduld notwendig, das zu überkommen. Aber es wird langsam.
Ja, das ist natürlich die nachvollziehbare Sorge der Pflege, aber nennen wir das anekdotische Evidenz, weil das gibt durchaus auch größere Studien, die gezeigt haben, dass Kinder, wenn man die früh trinken lässt, dass die sind zufriedener, die haben weniger Schmerzen oder äußern weniger Schmerzen, die kriegen weniger Opioide und im Verbund damit vielleicht auch weniger Übelkeit und Erbrechen. Also das ist mitnichten so, dass man weniger Probleme mit Übelkeit und Erbrechen hat, wenn die Kinder nichts zu trinken kriegen.
Ich glaube, wir sind durch. Es ist spät. Ich muss noch ein Glas Wein trinken, bevor ich ins Bett gehe.
Oh, unbedingt,
ich muss
gleich ins Bett.
Damit du deine Flüssigkeit wieder auffüllst, meinst du?
Nein, das hat mit der Flüssigkeitstherapie nichts zu tun. Aber das war eine richtig coole Session, Robert. Vielen Dank. Es war wirklich phasenweise so, dass ich echt an den Lippen gehangen habe, weil du wirklich komplexe Zusammenhänge sehr einfach dargestellt hast und hier nochmal ein Kochrezept aus dem Ärmel geschüttelt hast oder irgendeinen Bezug zu einem Beispiel gebracht hast, dass man sich das wirklich gut vorstellen kann. Genau so stellen wir uns beide Lehre vor. Und es war wirklich überfällig, dass ja, wir dich gefragt haben. Aber die Flüssigkeitstherapie, die hatten wir ganz am Anfang schon mal in den ersten 3 Folgen angeschnitten. Und jetzt war es einfach mal dran, das zu vertiefen. Jetzt
sind unsere Hörer ja auch dran. Ich finde dieses Podcast-Format, das finde ich auch gut. Ich meine, ich bin der alte Schule noch mit freien Vorträgen auf dem DAK und so. Und wenn ich Drittmittel über habe, dann habe ich den Lehrbücher da gekauft. Und das wird von den jungen Leuten so nicht mehr angenommen, beides nicht mehr. Da muss man so über neue Wege nachdenken, über genau solche Wege, wie man eben Leute anspricht und da in einen Austausch reinkommt. Und von daher finde ich, ich habe mir da auch so einige von den früheren Folgen davor angehört. Das hat mir alles recht gut gefallen. Da war Inhalt drin, aber das war auch unterhaltsam. Da konnte man gut zuhören. Das ist toll gemacht. Also da ein großes Kompliment zurück da auch.
Auf jeden Fall, vielen Dank.
Ja, man muss auch hier nochmal betonen, dass solche Projekte ohne euch natürlich nicht denkbar sind. Also euch erfahrenen Hasen, ohne euch Forscher. Ihr habt euch ja in eurem Leben sehr intensiv einem bestimmten Thema gewidmet und präsentiert uns die Essenz dessen hier ja quasi als Druckbetankung.
Ja, das Sprachrohr, ne, und die Plattform eben die PS auf die Straße zu bringen, um das nochmal zu sagen.
Ja, genau.
Lieber Robert, vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns zu reden. Und ja, es war eine sehr große Freude für mich persönlich. Das habe ich auch schon mal zwischendurch gesagt. Diese Leitlinie war eine der wichtigsten für mich am Anfang meiner kinderanästhesiologischen Karriere. Und ich fand es besonders toll, dass sie so pragmatisch war. Ich hätte mir nie ausmalen können, dass ich mit dem Leitlinienautor darüber mal sprechen werde. Also nochmal auch ein persönliches Dankeschön.
Wir haben uns einiges nicht ausmalen können, Armin, was im letzten Jahr passiert ist.
Stimmt,
nicht
wahr? Allerdings, ja.
Ja, Robert, auch von meiner Seite nochmal vielen lieben Dank. Dann entlassen wir dich jetzt in den wohlverdienten Feierabend. Wir freuen uns darauf, dich hoffentlich bald live mal wieder sehen zu können. Vielleicht auf dem Hai, vielleicht in Celle. Und dann stellen wir uns zu dritt an einen Stehtisch und trinken gemeinsam einen Schluck.
Das ist ein guter Vorschlag.
So machen wir das in Celle.
Und wir essen Wassereis zusammen.
Ein Wassereis.
Cola-Korn.
Cola-Korn.
Mensch, das war ja ein wirklich schönes Interview und es hat echt Spaß gemacht. Und Gordon, wie war es für dich?
Ja, ich fand es auch fantastisch. Ich habe ja schon währenddessen verraten, dass ich an seinen Lippen hing und teilweise irgendwie das Skript völlig aus den Augen verloren habe. Aber nach der Aufzeichnung, und das muss hier unbedingt gesagt werden, hat er uns verraten, dass heute, also am Tag der Veröffentlichung, am 23.09. sein Geburtstag ist.
Yay!
Also, lieber Robert, herzlichen Glückwunsch, alles Liebe und Gute aus Kiel und Berlin. Bleib gesund.
Schreib weiter schöne Leitlinien und irgendwie hast du mal angedroht, dass du in Rente gehst. Das können wir mir ja alle gar nicht glauben. Und wir hoffen trotzdem, dass du uns als Kinderanästhesist mit deiner Expertise erhalten bleibst.
Das wird er bestimmt. Wie Martin ja auch.
Außerdem haben wir mit ihm vereinbart, dass wir in seinem Namen 250 Euro an das Kinderschutzzentrum Hannover bzw. an den Kinderschutzbund Niedersachsen spenden. Und das haben wir auch heute getan. Heute am 23.09. Was fällt dir noch zum Interview ein? Was war besonders einprägsam für dich?
Also ich fand es, er hat es uns sehr leicht gemacht. Also mir hat es besonders gut gefallen, wie er immer wieder diesen klinischen Bezug hergestellt hat. Und irgendwie passierte das wie von selbst. Wir mussten ihn überhaupt nicht dazu bringen, obwohl das ja etwas ist, was wir uns auf die Fahne geschrieben haben. Das kam intrinsisch aus ihm heraus.
Ja, und der ist ein Mann, der an der Quelle sitzt. Er hat ja auch viele Gedanken sich machen müssen, gerade bei den Infusionslösungen zum Beispiel, wie man die eigentlich herstellt, wo das herkommt. Und das macht es dann nochmal so sehr einprägsam und fördert das Verständnis. Und so kann man sich auch vielleicht besser merken, wieso etwas so ist, wie es eben ist, wenn man verstanden hat, woher es eigentlich herkommt.
Ja, oder wie die physiologischen Zusammenhänge sind. Ne? Mhm. Wenn man so ein Bild vor Augen hat, dann kann man sich das viel leichter merken, als einfach nur auswendig zu lernen. Beispielsweise diese Elektrolytrechnung. Ne? Ist ja natürlich klar, dass wir nur den Extrazellulärraum erreichen, dass wir uns den ausrechnen müssen und dass wir dann einfach die Differenz uns anschauen, wie viel Millimol pro Liter wir das Kalium beispielsweise erhöhen wollen. Und dann sagen wir 2 Millimol pro Liter. Wenn wir 2 Millimol pro Liter im Serum erreichen wollen, dann müssen wir halt 2 Millimol pro Liter mal den errechneten Extrazellulärraum. Und schon haben wir die therapeutische Dosis. Also das ist eine Formel, die kann man gar nicht mehr vergessen, weil die ja so logisch ist.
Ja.
Oder?
Genau. Ja. Betonen möchte ich auch noch, dass er neben dieser Leitlinie für die perioperative Infusionstherapie auch eine Leitlinie mitgeschrieben hat zur Infusionstherapie allgemein bei pädiatrischen Patienten. Ja, das ist dann eine interdisziplinäre Leitlinie mit Pädiatern, Neonatologen und so weiter. Also das finde ich auch klasse, dass das so, ich weiß nicht, durch wen initiiert, zustande gekommen ist. Ne? Das ist, ja. Dass man eine Sprache spricht mit allen Kollegen, weil wir behandeln die Kinder, unsere Patienten, und das ist dann eigentlich völlig egal, wer der Behandler zu dem Zeitpunkt ist. Wir machen ja nur einen kurzen Teilmoment mit den Kindern, verbringen ja zusammen, ne? Und den Rest eben halt auch andere KollegInnen. Und sowas bringt einfach die Medizinwelt voran.
Genau. Ich möchte aber mal unterstellen, dass es in dieser Leitlinie keine Überraschung gibt, wenn man diesen Podcast hört. Also er hat uns wunderbar bei diesem Spagat unterstützt, verschiedene Berufsgruppen und Fachrichtungen anzusprechen, mit diesen kleinen Repetitorien, Infusionslösungen beispielsweise, Herz-Kreislauf-Physiologie, Blutgasanalyse. Das betrifft alle von Studierenden über Notfallsanitäter und Pflegende bis hin zur Facharztvorbereitung. Ja? Und zwar unabhängig, ob jetzt Anästhesie, Kinderanästhesie, Pädiatrie, alle betrifft es gleichermaßen.
Ganz genau. Und wer unseren Podcast jetzt gehört hat, der ist genauso entspannt wie das Baby auf dem Schwimmring auf dem Wasser unseres Covers dieser Folge.
Ja. Ja. Ist es dein Kind?
Nein, ist es nicht.
Ist das ein Foto von dir aus frühen Zeiten? Das hättest du sein können. So dieser Duktus, der ist ja halten geblieben.
Okay. Wie geht es weiter, Gordon?
Wir haben uns für die zweite Jahreshälfte einiges vorgenommen. Wir sind ja wieder voller Energie. Und als nächstes Projekt ist der Hauptstadtkongress der DGRI im Estrel Kongresscenter in Berlin-Neukölln zu nennen, vom 12. bis 13. Oktober. Da sind wir eingeladen und werden dort sein.
Genau, da bin ich auch schon sehr neugierig und gespannt, wie das dort sein wird.
Genau, wir sind nicht alleine da. Wir machen wieder eine, oder so ist es geplant, eine Interview-Session. Allerdings wissen die Interviewpartner noch nichts von ihrem Glück. Gucken, ob wir das auch wirklich so umgesetzt kriegen oder ob dann doch ein anderes Format gewünscht wird. Wir werden sehen.
Und dann sind wir eingeladen worden zum 14. Zeller Symposium für Kinderanästhesie vom 23. bis zum 25.11. Und hier dürfen wir uns auch einbringen, gemeinsam mit einem alten Bekannten, mit einem Mentor, einem Idol und mittlerweile einem Freund. Aber
mehr wird nicht verraten.
Wen wir meinen, sagen wir hier nicht.
Im Dezember winkt dann wieder unsere Jubiläumsfolge, unser zweijähriges Jubiläum. Armin, wir sind ja schon 2 Jahre mit diesem Projekt dabei. Wahnsinn. Und geplant ist ein Ritt durch die allgemeine Kinderanästhesie im Sinne der Frequently Asked Questions, die ihr uns über die Zeit geschrieben habt. Ein hochkarätiger Interviewpartner hat bereits zugesagt und geplant ist es quasi als Ritt durch die allgemeine Kinderanästhesie.
Ja, wir haben schon ordentlich gesammelt auf X, ehemals Twitter. Und ihr dürft uns natürlich auch weiterhin eure Fragen schreiben. Bis zum 15.11. sammeln wir das und dann haben wir die Gelegenheit, das unserem Interviewpartner zur Verfügung zu stellen, damit er euch die Antwort geben kann, die ihr schon immer haben wolltet.
Gut, Armin. In diesem Sinne, wir haben ja echt Glück, dass wir das über die Inhalte machen können, dass wir so viel Kompetenz ins Boot geholt haben. Wenn wir das über die Beauty-Schiene oder Sex-Sales machen müssen, wäre der Podcast schon tot.
Ja, da magst du wahrscheinlich recht haben, Gordon. Ich meine, das hat ja einen guten Grund, warum wir einen Podcast machen und keinen YouTube-Channel.
Ja, genau.
Man muss ja auch vielleicht nicht sexy aussehen, man muss sich nur sexy fühlen.
Genau, darum geht's. Fühlst du dich sexy?
Manchmal ja, manchmal nein, aber mit dir fühle ich mich immer besonders sexy.
Ja, mir geht es nicht anders, mein Lieber. In diesem Sinne, lass uns diesen schwulen Moment des Abends verstreichen, zurück zu unseren Frauen gehen.
Also bleibt uns an dieser Stelle einfach nichts anderes mehr übrig, als zu sagen, auf Wiederhören.